Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder eine Gastfolge. Und wenn ihr euch wundert, warum es keine übliche Begrüßung gibt, die kommt gleich erst in der Aufnahme mit dem Gast. Aber weil das wieder vorproduziert ist, wollte ich mich nochmal kurz ein bisschen live melden, sage ich mal. Denn wir haben gerade den 4. Mai, es ist Montag, 21.03 Uhr. Die Folge kommt in circa einer Stunde oder so online, wenn ich hier fertig bin mit dem Editing. Mit der lieben Adriane, eine ganz, ganz wilde Folge. Die schneide ich diesmal auch nicht. Das wird dann mit dem Intro-Part hier irgendwie bummelig 2 Stunden. Aber lasst euch die Woche Zeit, teilt euch das ein, so habt ihr für jeden Tag ein bisschen was. Auch ein geiler Ansatz, ne? Ich versuche einfach nicht, die Folgen so kurz wie möglich zu machen, damit ihr die montags hören könnt. Sondern wir machen die jetzt einfach länger und dann habt ihr die ganze Woche was davon. Das ist doch der Plan. Was gibt es sonst noch Neues? Wir sind in Elternzeit. Also Nicole ist ja die ganze Zeit noch in Elternzeit, wenn man so will. Nur, dass sie halt die vergangenen 10 Monate 3 Stunden am Tag gearbeitet hat. Jetzt hat sie aber diesen Monat ihren Resturlaub genommen, sodass ich Elternzeit habe. Also ich habe Vollzeit-Elternzeit, so wenn man möchte. Und Nicole hat Teilzeit-Elternzeit mit Urlaub, so dass wir beide Vollzeit-Elternzeit haben. Also falls ihr euch mal durchblickt, ne? Wir sind beide zu Hause. Und im Juni geht Nicole dann wieder arbeiten. Tatsächlich dann ohne Elternzeit. Also dann ist sie Vollzeit-Arbeitende auf Teilzeit. Ohne Elternzeit in Vollzeit auf Teilzeit. Und also für den einen oder anderen, der es nicht mitkriegt, ich nehme euch gerade aufs Korn. Und der macht sie 30 Stunden und ich mache Eingewöhnung in die Kita drin rein. Bis dahin heißt das Leben genießen, Sonne tanken, sofern das Wetter es zulässt. Noch eine coole Zeit mit einem coolen Pärchen verbringen. Die sehr into Pflegekinder sind. Nicht nur, dass ich dazu einige Fragen habe, die ich mir beantworten lassen werde. Es steht die Idee im Raum, dass wir mit denen eine kleine Podcast-Reihe, so 2-3 Folgen machen, zum Thema Pflegekinder. Vor dem Hintergrund, dass es thematisch mal an uns rangetragen wurde, beziehungsweise thematisch wurde an uns der Wunsch geäußert, sich mal dem Thema Adoptivkinder anzunehmen. Vor dem Hinblick, wenn das mit dem Kinderwunsch und dem Verlust und so weiter, wenn das halt eine never-ending Story quasi ist und das halt die nächste Lösung wäre, um sich den Kinderwunsch zu erfüllen, wenn man so möchte. Und ich habe zwar bisher niemanden an der Hand, den ich zum Thema Adoption befragen kann, aber wir haben jemanden an der Hand oder ein Pärchen, die wir zum Thema Pflege interviewen können. Vor allem auch Dauerpflege, nicht nur Bereitschaftspflege. Also nicht nur, das ist nicht abwertend gemeint. Aber die Intensivaufnahme von Pflegekindern ist halt eher die Dauerpflege als die Bereitschaftspflege. Wobei ich glaube, beides hat seine Tücken und Stärken und Schwächen und überhaupt. Beides ist enorm wichtig, dass es das gibt. Aber ja, wenn ihr zu dem Thema Fragen habt, dann schickt die uns per Mail hallo@sternenwege-live.de. Oder auf Instagram, dann adressieren wir die gerne an die beiden, falls das Thema für euch interessant ist, in Frage kommt, wie auch immer. Ansonsten, wie gesagt, heute erster offizieller Elterntag, Tag in Elternzeit, also Hirn hat auch schon aufgehört zu arbeiten. War ganz schön. Hat Spaß gemacht. Jetzt die erste Woche noch ein bisschen terminreich hier und da, erster Zahnarzttermin und so weiter, hast du nicht gesehen. Mir geht es sonst soweit gut. Das Absetzen der Tabletten scheint weiter ziemlich unfallfrei vonstatten zu gehen. Also es scheint weiterhin, dass die verstärkte Emotionalität oder die, wie soll ich sagen, die Gefühle fühlen sich einfach, oder die emotionalen Momente fühlen sich stärker an. So, das ist bisher so das die einzige Nebenwirkung, wobei es halt keine Nebenwirkung ist für mich. Es ist eher was Positives. Die Nebenwirkung dann ist, dass man es halt lernen muss zu handeln. Hast du da drüben auf den billigen Plätzen noch was, was du sagen willst?
einen sehr teuren Platz.
Ja, du hast einen sehr teuren Platz, ja. Das war nicht die Frage. Weiß nicht, hätte sein können, dass du auch irgendwas erzählen möchtest. Es ist auf jeden Fall lustig, gerade in der Aufnahme, glaube ich, so dieses Format. Also Nicole hat auch nichts zu sagen. Insofern würde ich sagen, belassen wir es hier bei 5 Minuten Intro. Ich entlasse. Was? Ja, wir sind in Elternzeit, wir brauchen Spenden. Nein, das meint sie, also das meint sie schon so, im Sinne von Elternzeit ist auch bei uns Gürtel enger schnallen. Aber wir wollen jetzt hier nicht auf ich sitze mit dem Hut vor euch an der Straße machen. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es dann wieder Live-Content vom Wochenende aufgenommen. Vielleicht sogar mit Tim, mal schauen. Tim ist nämlich theoretisch auch auf dem Elternplatz, auf dem Campingplatz. Außer ich habe gerade eine Sprachnachricht gekriegt vor 2, 3 Minuten, außer er sagt jetzt, sie sind schon wieder krank oder so. In diesem Sinne, habt viel Spaß mit Adriane und unseren Exkursen durch die geistige Unterwelt. Also Unterwelt im Sinne von, wir waren ganz tief drin. Habt eine schöne Woche, eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Meldet euch immer, wenn ihr es auf dem Herzen habt. Und jetzt viel Spaß mit Adriane. Und mir, ich bin auch dabei. Und bis dahin. Ciao. Hallo, 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 hallo. Es ist wieder Sternwicke-Zeit. Dein Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, Angehörige, Mitführende. Da drüber, da drunter, dazwischen. Ihr kennt es alle Himmelsrichtungen von Sternkindeltern. Also, das hat Nicole geprägt, das behalte ich jetzt bei. Und unverhofft kommt oft. Erstmal hat es gefühlt jetzt ein Dreivierteljahr gedauert. Und dann habe ich heute Morgen fast die Aufnahme vergessen. Nicole sagte zu mir: Du hast heute Abend noch eine Podcast-Aufnahme. Und ich sage: Habe ich? Sie sagt, ja. Und dann mein Kopf so, ja, stimmt, habe ich. Ja, danke. Und dann habe ich den Kontakt da in meinem Kalender angehauen und habe gesagt, du, sag mal, steht heute Abend und wie ist it? Und dann hieß es, ja klar, steht. Und deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig, dass ich hier heute mit Adriane sitzen darf.
Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Sehr, sehr gerne. Die liebe Adriane ist tatsächlich auch aktiv im Sternkinder-Sternelternkontext, aber auf einer Ebene, wie wir es hier im Podcast definitiv noch nicht hatten. Und auch auf einer Ebene, ich glaube, das ist ein Doing, ein Schaffen, das jetzt auch nicht das ist, was einem als erst in den Sinn kommt, wenn man denkt, was kann ich für Sternkindeltern, für Sternkinder, für Angehörige oder machen. Ich glaube, das Erste, was den Leuten in den Kopf schießt, sind Trauergruppen, sind Selbsthilfegruppen, Gesprächsangebote. Ich glaube, Kintsugi ist auch sehr verbreitet, ne? Also dieses Schlag's kaputt, kleb's zusammen, platt ausgedrückt. Irgendwie Häkelkurse, Strickkurse, Nähkurse, was weiß ich. Ich glaube, was den meisten noch nicht so zugänglich ist, dass man auch malen kann. Also man kennt es, also ich glaube, viele haben. Nicht wenige haben bestimmt zuletzt in ihrer Kindheit gemalt, würde ich behaupten, so in der Schule oder so, verpflichtend im Kunstunterricht. Und wiederum noch weniger Leute haben das gemacht, was du machst. Denn Autoren, nennen, haben wir viele im Sternkinderkosmos. Also es gibt ja doch einige, die ihre Schicksale in Worte gefasst und zu Papier gebracht haben. Aber wir haben es gerade im Pre-Talk schon gehabt. Als Autorin muss man nicht immer zwangsläufig Worte auf Seiten drucken, sondern man kann auch wunderschöne Ausmalbilder bereitstellen, wenn ich es jetzt mal in kindlicher Form ausdrücke. Und das hast du tatsächlich gemacht. Du sagst selbst von dir, du bist bildende Künstlerin. Was haben wir gesagt?
Ja, genau. Das ist der.
Bildende Künstlerin. Wir haben uns noch darüber debattiert, ob wir das so präzise ausdrücken müssen, aber ich bin der Meinung, ja, weil Künstler kann über Musiker und so weiter alles sein. Und bei bildende Kunst reden wir wirklich von Bilder erschaffen, kreieren, malen, wie auch immer. Und die Adriane hat da ein Buch gemacht, das, oder ein Buch gemacht, ein Buch erstellt, das selbst mit der Titelseite schon sehr, sehr einladend aussieht. In meinen Augen eine gewisse Spiritualität ausdrückt. Ja, sie hält sich auch gerade in die Kamera. Also, wenn es hier mal einen Highlight-Clip von gibt oder einen Screenshot, dann werdet ihr das sehen. Ansonsten verlinken wir es euch natürlich, dann könnt ihr es euch angucken, könnt es käuflich erwerben. Und könnt euch euren Frust, eure Trauer, eure Gefühle, egal in welcher Form, da von der Seele malen. Und darauf bin ich durch Zufall auf Instagram gestoßen, auf dieses Buch. Und hab dann gedacht, ey krass, also den Ansatz habe ich halt auch noch nicht verfolgt und auch noch nicht betrachtet. Muss sagen, ich habe es noch nicht getestet, aber nicht, weil zu geizig oder kein Bock, sondern aus Zeitmangel. Das ist halt so, wer Ehrenamt betreibt, weiß, Ehrenamt kostet. Und zwar in erster Linie Zeit und in zweiter Linie Geld. Aber ich werde es noch machen, weil ich es per se ganz cool finde. Es ist ja auch, was ich so gesehen habe, aber das darfst du gleich nochmal berichten, so ein bisschen Mandalami. Also es sind ja so abstrakte Bildformen, aber ich glaube, gerade abstrakte Bildformen lassen sich ja relativ gut mit Mandala-Charakter auch beschreiben. Wenn auch bei den meisten Mandalas, glaube ich, eher mit Formen und Figuren verknüpft ist, die symmetrisch sind.
Genau.
Aber und ich glaube, ja, deine gut. Bilder haben alles, aber keine Symmetrie.
Nee, genau. Genau, das hat genau. Genau.
Ja, jetzt habe ich ganz viel gefaselt, aber jetzt wollen wir erstmal kurz von dir noch hören, wie bist du auf die Idee mit dem Buch gekommen? Denn darfst du das Buch gerne nochmal besser beschreiben, als ich es gerade gemacht habe, weil ich glaube, das, was ich gerade gemacht habe, war bestimmt keine Kaufempfehlung. Aber dafür bin ich auch nicht hier, dafür bist du da. Und was mich dann in dem Zuge auch noch interessieren würde, wie ist deine Verbindung zu Sternkindern oder Sternkindeltern? Also bist du betroffen, hast du es im Bekannten, Familienkreis, wie auch immer? Und hat dein Beruf auch damit zu tun, was du hier erschaffen hast?
Ja.
Und in diesem Sinne ist die Stage yours und ich werde einfach einhaken, wenn mir Dinge unklar sind.
Ja, genau. Oder du Fragen hast, ne? Genau. Ja, also als bildende Künstlerin hast du ja gerade gesagt, irgendwie beschäftige ich mich zeichnerisch, malerisch mit Installationen und so weiter und so fort. Und daraus ist natürlich aus meinem Beruf ist dieses Buch natürlich entstanden. Ich selber bin auch Betroffene, ne? Also ich habe selber auch ein Sternenkind auf die Welt gebracht. Das ist aber schon eine Weile her. Das ist jetzt 9 Jahre her. Und
gab es den Begriff da schon? Das ist ja so eine Schwellenzeit gewesen, ne?
Gar nicht. Das kam erst viel, viel später.
Ja, das war ja so diese Umbruchzeit. Ich glaube, so vor 5, 6 Jahren ist das, glaube ich, durchgebrochen, ne?
Genau, 5, 6 Jahre. Und wie gesagt, also das war überhaupt gar kein Thema. Und ich war da auch so in diesen, ja, wie soll ich sagen, in diesen Glaubenssätzen der Gesellschaft. Ah, wieso, ist doch normal, dass das passiert. Oder dann kriegst du halt bald ein neues. Oder ne, diese ganz klassischen Aussagen, die man halt so im Kollektiv so kennt. Ne, weil das ist sozusagen das Glaubensmuster der Gesellschaft, nenne ich das jetzt mal, neutral formuliert. Und habe das aber selber auch gar nicht so hinterfragt. Oder ich habe mir das ja selber auch gesagt. Ne? Ist ja nicht so, dass man immer nur jemanden im Außen braucht, der das spiegelt, sondern ich habe auch gedacht, ja, okay, klar, erlebe ich jetzt eine Trauer. Und wir haben dann auch eine Weile ja einfach auch gebraucht, bis wir wieder in der Verfassung waren, wieder an ein Kind zu denken, so, ne? Und
ja, vor allem, ich glaube, das ist halt auch so, was du gerade sagst, wenn jeder dir sagt, es ist normal und keiner sagt dir, dass es nicht der natürliche Lauf der Dinge ist, natürlich glaubst du das dann auch.
Ja, also,
das, also mal, wenn genau. du gar keinen Gegenpol hast, ne, wie sollst du wissen, dass es die andere Seite gibt?
Ja, erstmal das, und es ist halt auch, es hat auch schon auch was mit der eigenen Entwicklung zu tun oder wie auch man sich überhaupt damit beschäftigt, ne, weil ich meine, wenn man irgendwie das erste Mal schwanger ist, man hat ja irgendwie auch von Tuten und Blasen keine Ahnung, sag ich jetzt mal, ne, das passiert ja dann irgendwie und man ist ja auch nicht vorbereitet, wenn es dann nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine? Also selbst wenn ein Kind gesund auf die Welt kommt, ist ja auch alles neu in einer Form. Und das kannst du auch nicht alles vorher proben und theoretisieren. Und das, unsere Welt ist halt so gestrickt, als ob man alles immer vorher schon planbar, kontrollmäßig erstellen kann. Aber bei Kindern funktioniert das halt einfach nicht. Und das finde ich irgendwie interessant, weil das ist was Menschliches, dass man nicht hundertprozentig weiß, in welche Richtung sich etwas entwickelt, ne? Oder wie man damit umgeht. Und von daher ist das irgendwie beim Tod auch so ein Thema. Und das ist ja nicht nur dann das Sternenkind, sondern es ist ja dann auch das erweiterte Begriff oder das Erleben des körperlichen Todes und deswegen oder des Übergangs, wie man es nennen möchte heute. Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Jahren verändern und verschieben, dieses Wort. Da sind wir ja schon auf dem Weg und von daher, ja, also das, ja, also wie gesagt, damals war ich überhaupt gar nicht, habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht, dass so etwas mal daraus entsteht, ne? Also es war einfach für mich einfach dieses Trauerthema und etwas, das nicht ist und nicht wird und nicht wurde. Und das hat dann sage und schreibe 8 Jahre gebraucht, oder 7 Jahre, acht Jahre gebraucht, bis dieses Buch dann, dieses Freimalbuch, so nenne ich das, entstanden ist. Weil dieses Bewusstsein muss ich ja erstmal haben, zu meinen, ja, okay, wenn alles ewig ist, wenn eigentlich diese ganze Zeit und diese ganzen Räume, so wie wir hier denken, irgendwie auf der, ja, also die Erde ist ja nur ein Aspekt davon, aber es gibt ja uns in vielen Möglichkeiten und diese ganze Vorstellung von ja, Zeit und Raum ist halt irgendwie relativ und uns gibt es in allen Dimensionen in einer Form, dann muss es ja auch eine Dimension geben, wo ich meine Tochter kennenlernen kann. Und dann ist dieses Buch entstanden, weil das war dann halt, jede einzelne Zeichnung war wie so eine Art, ja, man geht irgendwie zusammen Weg oder man trifft sich. Weißt du, ich wusste ja selber auch gar nicht, wie die Linien zueinander kommen. Und es war wie so ein Kennenlernprozess. Und irgendwann kam dann auch ihr Name. So, dann wusste ich auch auf einmal, wie sie heißt, ne? wo sie jetzt ist. Weil sie ist ja auch ewig, so wie wir auch alle ewig sind. Nur wir können es uns, ne, wenn man dann wieder an Seele und Leben und so weiter denkt, das ist ja ein unglaubliches Fass, was man da aufmachen kann. Aber das sind so diese, ich nenne das jetzt mal spielerisch Gedankenspiele, ne? Weil am Ende passiert ja auch alles in unserem Kopf. Selbst wenn wir jetzt hier in der dreidimensionalen Welt meinen, etwas zu erleben, ist es ja auch eine gehirntechnische Leistung, die über unsere Wahrnehmungskanäle passiert. Und die können wir halt auch permanent steuern und verändern und öffnen und neugierig sein. Und das fand ich halt selber total interessant, ne? Ein Buch zu erschaffen, das ein Verbindungsbuch ist. Also da geht es nicht darum, natürlich kannst du auch traurig sein und so. Alle Emotionen sind erlaubt, ne? Keine Frage. Oder sind wichtig, weil das macht uns ja als Mensch auch aus. Und mir ist es aber total wichtig, dass es ein Verbindungsbuch ist, dass du danach tatsächlich, ja, dieses Kind, dieses Wesen, diese Frau, diesen Mann, ne? Name it, da ist ja auch alles möglich. Dass es einfach zu dir gehört, dass es ein Teil von dir ist und der einfach in einer anderen Form zu erleben ist. Und das meine ich halt dann auch wieder so spannend als Künstlerin, halten wir uns nicht immer so sehr an die Form. Das ist vielleicht dann auch irgendwie ganz gut, weil dadurch werden halt einfach andere Möglichkeiten frei. Und das fällt uns als Künstler, Künstlerin natürlich viel leichter als Menschen, die sich damit jetzt nicht befassen. So, ne? Und es war mein erstes, ja, meine erste Reise wieder so in so eine Zeichenwelt. Ne? Ich habe vorher eigentlich viel so ganz klassisch für die Wand gearbeitet. Ne? Also irgendwie schon auch mit Zeichnungen, Kristallisationsprozessen, Zeit- und Raumgeschichten, da kann auch jeder nochmal selber dann auf meiner Website schauen, da geht es dann auch so in ganz viele unterschiedliche Welten, unter anderem habe ich mich auch mit Bildern beschäftigt, die ein Geburtshoroskop haben und am Ende dann auch ein Charakter haben, diese Bilder, und die werden dann praktisch, wir haben ein Geburtsdatum, so wie wir das eigentlich bei nur Menschen kennen, ne? Aber im Prinzip hat ja alles in unserer Welt ein Horoskop. Ne? Auch der Stuhl, der neben dir steht, hat irgendwann mal diese Form angenommen und war auch mal was anderes und so weiter. Ne? Also das ist ja ein permanenter Prozess. Und
naja, und im übertragenen Sinne wird ja auch der Stuhl wahrscheinlich irgendwann mal sterben, in dem Sinne, im übertragenen Sinne. Ne? Also
der wird nicht sterben, der wird transformiert, der wird zu etwas anderem, der kriegt dann...
Ja, aber ich meine, das, was bei uns der Tod ist, das wird ja dem Stuhl auch widerfahren.
Das nicht in dieser Form, weil das Material, das ist ja immer da. Also selbst wenn du den Stuhl jetzt auf die Müllhalde bringst, weißt du nicht, was mit dem Stuhl passiert. Und selbst wenn er dann sozusagen in... Also es kann sein, dass der Stuhl dann irgendwo im Meer landet als, was weiß ich, Staub oder vielleicht doch rausgefischt wird, irgendwas anderes daraus gebastelt wird, ein Kinderspielzeug oder ein Feuer gemacht wird oder weiß auch immer. Also ich meine, das ist ja auch gar nicht, das denken wir ja auch meistens gar nicht, ne? Weil...
Mach das nicht, ich baue gerade eine Verbindung zu ihm auf, wenn du so darüber redest.
Genau, und das ist...
Also vorweg, ich muss gerade mal noch einschieben, einfach nur um vorzubeugen. Vor allem nicht nur für dich, sondern auch für die Zuhörer. Sollte es Passagen, also das ist, glaube ich, das wird mit Abstand, glaube ich, die spirituellste Folge, die es bisher bei Sternberger gab. Das merken wir jetzt schon. Ich lieb's aber jetzt schon total. Du siehst mich ja hier auch gefühlt am Dauergrinsen, während ich dir zuhöre. Weil ich ja auch finde, dass Spiritualität in den letzten Jahren auch enorm salonfähig geworden ist. Also mehr und mehr Menschen haben sich daran getraut und haben versucht, das auch wenn nur in Teilen in ihren Alltag einziehen zu lassen. Und das finde ich einfach so enorm wertvoll, weil wenn wir ehrlich sind, Spiritualität geht ja auch in die gleiche Richtung wie Religiosität. Das heißt, wir reden über, was weiß ich, wie viel Prozent der Menschheit, die gläubig sind und in eine Kirche gehen und auch an übersinnliches, übernatürliches, nicht greifbares, sondern nur spürbares sich definieren etc. Das heißt, warum soll es nicht auch einfach Spiritualität geben können, die davon losgelöst in einem anderen Raum stattfindet, so wie das, was du gerade schreibst, ne? Formwandeln, Energiewandlung, Massewandlung und so weiter. Sollte ich mich darüber zwischendurch so ein bisschen ironisch, humorvoll äußern, wie jetzt gerade mit meinem Stuhl, der im Hintergrund steht, dann mache ich das nicht, weil ich mich darüber lustig mache.
Nein.
Oder weil das despektierlich gemeint ist, sondern, nee, es geht mir vor allem nicht um dich dabei, sondern auch um die Zuhörer, weil die sehen ja nicht, wie ich hier grinse oder so.
Ja.
Das ist für mich einfach so ein Umgang damit. Das ist meine Art und das brauche ich zwischendurch. Ich glaube aber auch, dass es helfen kann, es den Zuhörern da draußen, die vielleicht nicht so im Thema sind, dadurch auch zwischendurch so einen kleinen Breakout zu haben, dass das hier nicht wieder so eine Lawine über sie rüberrollt, sondern dass wir immer so ein bisschen diese Breakpoints haben, wie so kleine Werbeblocks, ne? Also nicht die Hirne zu überfrachten, weil ich glaube, alle unsere Hirne sind eh schon jeden Tag überfrachtet. Ja. Deswegen, das mal kurz an der Stelle, weil ihr habt es nicht gesehen, als ich das sagte, habe ich meinen Stuhl auch kurz gestreichelt, weil ich habe gerade das Gefühl gehabt, Adriana hat mir näher gebracht, dass mein Stuhl, ja, dass ich ihm doch emotionaler verbunden bin, als ich dachte. Denn ich meine, er ist auch nicht nur ein gekaufter Stuhl. Er ist ein Stuhl, das muss ich jetzt mal anführen, die Anekdote. Den habe ich in einem Ostergewinnspiel gewonnen. Das war ein sogenanntes Ostergeocaching der Firma Alternate. Die haben so in Hamburg Ostern 2016 war es, glaube ich, oder 17. Haben die so an verschiedenen Orten so Geocaches, so Cache, sind ja so Plastikbehälter, deponiert. Und da waren dann so Gewinncodes drin, wenn du der Erste warst, der den Cache gefunden hat. Und die haben morgens um 10 Uhr quasi die Koordinaten released. Und wir standen so mitten in Hamburg im Stadtpark. Und ich habe dann so zu Nicole gesagt, so, das sind die Koordinaten, dann schnell bei Google Maps durch. Alles klar, das ist der nächste, da heizen wir hin, egal was es ist. Und ich habe aber auf den Stuhl gehofft und da war halt der Stuhl drin. Also ich habe es einfach manifestiert. Und hab dann diesen Stuhl gewonnen. Und seitdem ist dieser Stuhl mein Begleiter am Arbeitsplatz. Und das ist mein erster Gaming-Stuhl, den ich jemals hatte. Und deswegen, da ist auch wirklich eine besondere Verbindung.
Was für eine tolle Geschichte, ne?
Ja.
Nochmal zu dem Begriff der Spiritualität. Das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so ein ausgekauter Begriff auf irgendeiner Form oder auch sehr stark polarisieren.
Ja. Wenn etwas salonfähig wird, ist auch die, wie nennt man das, die Halbwertszeit leider kürzer.
Genau. Ich selber würde den Begriff für mich jetzt nicht benutzen, tatsächlich. Also ja, man kann das alles so sehen, aber am Ende ist es halt auch ein, du hast es gerade ganz schön formuliert, mit Form und Masse, also eigentlich eher so physikalisch, was ja irgendwie auch ganz interessant ist, ne? Also eigentlich so mit, wie sagt man, wie heißt dieser Begriff? Also mit unterschiedlichen Graden, der wie Wasser jetzt zum Beispiel Dampf sein kann, gefroren sein kann, wie heißt es denn?
Aggregatzustände.
Genau, diese Aggregatzustände, ne? Dass man praktisch, dass sowas natürlich in einer Form dann auch sehr variabel sein kann. Und ich sehe mich selber eher als, das geht halt in die Tiefe. Ne, in eine Form von Tiefe, wo man vielleicht selber gar nicht weiß, okay, was ist denn eigentlich jetzt meine persönliche, weil das ist nämlich auch das Ding, das Buch ist eine ganz persönliche Reise. Da geht es nicht darum, irgendwas zu wissen, was von außen kommt, sondern auch selber, okay, was, wenn ich jetzt den Begriff Seele höre, was ist das denn eigentlich für mich? Was hat das für mich für eine Bedeutung oder für eine Definition?
Ja, vor allem, ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, hast du das Buch ja auch nicht bewusst für andere erschaffen, sondern du hast es erstmal aus dir heraus erschaffen.
Ja, ja, aber das ist bewusst für andere entstanden tatsächlich. Also das war so meine Intention.
Okay.
Meine Intention war, nee, es gab keine Intention. Ich habe mich einfach auf die Couch gesetzt und kam nicht mehr runter. Also es war wirklich so. Ich habe nichts
Du hast gesagt, gemacht. Wenn Buch nicht fertig, bleibe ich hier sitzen.
Nee, es war einfach, es hat mich immer dahin gezogen. Es hat mich immer zu meinem, zum Tablet gezogen. Ich war halt irgendwie in so einem Dauerzustand. Es war total verrückt. Ich habe sowas auch noch nie erlebt als künstlerischen Prozess, in so einer unglaublichen Tiefe zu sein und in so einer krassen Freiheit. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich noch nie so frei gefühlt, als ich das gemacht habe. Das war total irre. Und im Prinzip mache ich ja viele Kunstwerke so, ne? Aber das war wirklich so, das war der absolute Wahnsinn, ne? So, und
also würdest du schon sagen, dass das abseits davon, dass jeder Schaffensprozess besonders ist, dass das einer der besondersten war?
Ja, auf
so.
Jeden Fall. Voll, voll. Und auch wenn ich jetzt...
Oder, also besonders jetzt nicht im Sinne von sonderbar, sondern es war einfach einer, der dir auch im Kopf geblieben ist und der, so wie ich das jetzt raushöre, dich ja auch nachhaltig irgendwie nicht verändert hat, sondern der dich nachhaltig geprägt
absolut.
Hat.
Absolut, weil ich das erste Mal natürlich auch in meiner Kunst etwas Persönliches, naja, in Anführungsstrichen verarbeitet, würde ich jetzt nicht sagen, sondern es ist ja etwas kennengelernt habe, was aus meiner persönlichen Erfahrung entstanden ist. Das habe ich so künstlerisch noch nicht gemacht. Meine eigene Persönlichkeit hat da nie eine Rolle gespielt für mich. Und von daher war das schon etwas ganz Besonderes. Aber auch dieser ganze Prozess, diese Freiheit, nicht zu wissen, wo es mich hinführt. Und zu wissen, dass wir sind und dass wir gemeinsam sind und dass sich die Landschaft, oder ich nenne das jetzt mal Landschaft, aber die Zeichnung, die am Ende entsteht, das ist praktisch dann die Aussicht, die wir beide dann genießen, so ungefähr, so muss ich das vorstellen. Und du bist selber so überrascht und denkst so, oh krass, wie das ist jetzt gerade passiert. Also es ist sowieso, ich kann es dir nicht beschreiben, es ist irgendwie einfach aus uns geflossen. Und wenn ich die jetzt so anschaue...
Ja, ich glaube, es ist schon so ein bisschen so, du hast irgendwie einen ähnlichen Prozess erlebt wahrscheinlich, also wenn man jetzt eine Analogie schaffen wollte, um das auch greifbar zu machen für die Zuhörer da draußen, wie jemand, der ein Buch schreibt, der auch in so einen Flow kommen kann, wo er sagt, Alter, die Worte sind einfach zack, 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 aus Papier gelandet, so ein bisschen fast sinnbildlich wie so eine Schreibmaschine, ein Anschlag hat den nächsten gegeben. Und am Ende des Tages haben beide, also selbst der schreibende Künstler, wie auch die, oder die schreibende Künstlerin, wie auch die bildende Künstlerin, beide bringen Linien zu Papier. Die Frage ist nur, was wird aus den Linien? Werden es Buchstaben oder werden es bei dir halt, ja, ich glaube, bei dir muss man tatsächlich sagen, Formen.
Mhm, Zeichnung.
Weil wir haben uns eigentlich schon, ja, wir haben uns ja aber eigentlich schon drüber ausgetauscht, im Pre-Talk. Das ist ja wirklich abstrakte Kunst ist, gewissermaßen. Also, das ist jetzt nicht das klassische Bild ist, was ich aufschlage und sage, alles klar, wenn ich das hier ausgemalt habe, dann sehe ich einen Hasen auf einer grünen Wiese mit einer Sonne und einem blauen Himmel und drei Grashalmen. So.
Nee, genau, also das ist vom Bild her gesprochen, es ist so zwischen Zellen, Planeten, Wachstum, Universum, also so eine Mischung davon. Ne?
Und ich glaube, von dem her, was ich bisher gesehen habe von innen, ist es ja auch so, was nachher für jeden Einzelnen dieses Bild bedeutet oder darstellt, bedarf ja mehrerer Grundlagen. Also die eine Grundlage ist erstmal, was will ich daran sehen, was macht mein Kopf daraus? Dann ist, glaube ich, entscheidend, mit was gewisse Formen darin assoziiert werden für die Person selbst. Und was natürlich auch eine Rolle spielen wird sicherlich ist, was für Farben wähle ich? Wir reden ja nicht über Malen nach Zahlen, wo das heißt, hier bei der 5 nimmst du gelb, bei der 6 nimmst du rot, sondern Du nimmst die Stifte, wie sie dir in die Hand fallen, malst diese Formen da aus und wenn du zwei nebeneinander liegende Felder blau malst, malst du sie blau, wenn du sie grün malst, malst du sie grün, wenn du das eine blau, das andere grün malst, machst du so. Und dadurch, dass ja die Form wie auch die Farben in unseren Köpfen mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Bildern, mit Erinnerungen, mit Gedanken verknüpft sind, wird sich ja daraus auch das ergeben, was jeder Einzelne in diesem Buch oder in diesen Seiten sehen wird.
Mhm. Genau.
Also ich vergleiche das immer gerne mit, es gibt so Alltagsgegenstände, die haben einfach definierte Farben. Also es ist doch, wenn wir mal drüber nachdenken, der klassische Milchkarton, der hat immer irgendeine blaue Farbnuance drin. So.
Es sei denn, du
oder
kaufst Bio, oder?
Bei Autos.
Nicht mehr so, ne?
Ja gut, dann hast du das Grüne mit drin. Aber wenn wir jetzt noch von der rein haltbaren Vollmilch oder fettarmen Milch oder von der frischen reden, die hat halt immer einen blauen Teil drin, komischerweise. Und das Fettarme ist immer das hellblaue und das Vollmilch ist immer das dunkelblaue. Oder bei Autos ist das auch sehr beliebt, dass viele Menschen bestimmte Farben mit bestimmten Autos, sowohl Marken als auch Marken und Typen verbinden. Also gibt bei mir so Farben, wo ich halt sage, passt nicht zu dem Auto. Ist für, also als Beispiel fährt ein Passat vorbei in der Farbe und ich sage, boah, nee, ist keine Passatfarbe, ist mehr so Mercedes-Kombi. Mhm. Aber das ist ja auch wieder bei mir eine Frage dessen, wie bin ich geprägt, was habe ich oft wahrgenommen? Mhm. Und deswegen, das hat halt ganz viel Einfluss. Es gibt ja auch diese Experimente, was passiert, wenn du altbekannte Lebensmittel in andere Farben bringst. Mhm. Also so, dass wenn dass das teilweise Ekel auslöst oder so, ne?
Ja.
Das ist ja so, wie Nicole hat mir es gerade erzählt, weil wir freuen uns derzeit, dass Mats so viel Obst und Gemüse und so isst, ne? Vor allem auch so Erbsen, Salat, Edamamebohnen und so weiter. Und dann hat sie gesagt, irgendwann kommt die Phase, da wird er das nicht essen, weil es gibt wohl eine Phase, wo Kinder Grünes nicht essen, weil das für sie mit Unreife verknüpft ist.
Mhm.
So, und das ist total spannend, das ist da, dass das ja irgendwo in der Kindheit schon mal war und das ganze Leben über verfolgt, ne, dass wir halt bei gewissen Farben, ja, also, wenn du ein grünes Getränk hättest, das nach Erdbeere schmeckt, würdest du dich auch erschrecken. Du würdest bei Grün nie mit Erdbeere rechnen.
Ja, ich finde ja auch, es gibt ja diese gelben, durchsichtigen, ich nenne die jetzt mal durchsichtigen Erdbeeren, weißt du, die gelb sind, nicht rot.
Mhm.
Irgendwie sind die mir suspekt, obwohl die auch sehr lecker sein können, ja. Aber es ist irgendwie komisch, ne? Weil es nicht abgleichbar
ist. Ja, das ist doch faszinierend, wie das so verknüpft ist, ne? Mhm. So die klassische Cola, wie wir sie kennen, ist halt ein schwarzes, fast nicht durchsichtiges Getränk. Wenn es zu durchsichtig ist, waren zu viele Eiswürfel drin.
Naja, und es ist eigentlich auch Farbstoff, ne? Also eigentlich ist es ohne Farbe.
Ja.
Das ist auch total interessant, ne? Genau, aber wie du gerade sagst, diese Formen, so wie du die dann ausmalst, es ist ein sehr individuelles Bild, was dabei dann am Ende entsteht. Und auch jede Form ist auch nicht wirklich greifbar als Form. Also das heißt, es gibt nicht unbedingt einen Begriff dafür, ne? Wie ich das jetzt nennen soll, diese Linie, so, ne? Als Teil des Bildes. Und das ist total schön, weil dann kommen wir in diese Bereiche, die wir einfach gar nicht kennen, ne? Oder auch keine Abgleichung haben mit unserem Erlebten, ne? In unserer dreidimensionalen Welt. Und das ist ja das Spannende dann daran. Da passieren dann gerade die neuen Erlebnisse. So. Und dafür, ja, das ist halt das Tolle an der Kunst, ne? Weil du halt einfach alles aus anderen Welten erleben kannst, ne? Also aus der Welt des Künstlers einerseits, was er sich dabei gedacht hat, aber auch dann aus deiner eigenen Welt, so wie gehe ich jetzt damit um? Finde ich es jetzt so mega ätzend? Bleibe ich da stehen? Oder okay, was sagt mir das denn über mich selber jetzt gerade aus, ne? Weil was ist das denn jetzt gerade, was mich so ohnmächtig macht oder so, ne? Also das ist ja schon auch mal total interessant. Das geht's ja. Ja, da passiert ja total viel. Von daher, ja.
Ich glaube aber auch, dadurch, dass diese Formen nicht so definiert sind, und dass es halt nicht die ich sag mal, altbekannten Formen sind, die wir tagtäglich kennen und wo wir sofort eine Assoziation haben. Ich glaube, genau das ermöglicht aber diesen Fluss der Gedanken, diesen Fluss der Gefühle, weil du halt nicht in ein Muster gehst. Also, ihr wisst, ich liebe Selbsthilfegruppen. Also ich war in keiner selber, aber ich war bei den Sterneltern Achim, habe das Konzept sofort geliebt bei der Hospitation. Aber Selbsthilfegruppen sind ja so, wenn du da hingehst, dann erwartest du ja Trauer, Traurigkeit. Du weißt, dass das ein Kernbestandteil dieses Treffens sein wird. Mhm. Plus die Gefühle, Emotionen, die dann da drumherum sind. Aber bei diesem Bild, das halt offen ist, das keine bekannten Formen hat, da weißt du nicht, was du davon erwarten sollst. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was halt diesen Raum bietet und was diese Chance bietet. Und ich glaube aber, es ist auch etwas, was wir in den Alltag mit reinnehmen können. Also ich glaube, es ist vollkommen ausreichend, wenn wir unserem Job nachgehen, wo es Erwartungen gibt, wo Räume definiert sind, für was sie gedacht sind und so weiter. Aber wir sollten, glaube ich, vor allem in unserem Privatleben viel mehr Räume schaffen, kreieren, bereitstellen oder auch annehmen, in denen nicht vordefiniert ist, was darin passiert oder welche Gefühle dort präsent sein werden. Das ist eigentlich, kann man die Analogie bringen auf dieses, was gestern war, kannst du nicht mehr ändern. Was morgen sein wird, weißt du nicht. Das heißt, sei einfach im Hier und Jetzt und lass es auch ein Stück weit geschehen und versuch nicht immer Herr der Lage zu sein und komplette Kontrolle zu haben. Ich habe das ganz oft mit Nicole, die dann so, ich sag mal so, ich versuche mal so ein Beispielbild zu zeichnen. Morgens haben wir irgendwas vor und dann sitzt die schon da und sagt, ja, und wenn wir dann nachher wiederkommen, dann machen wir das und dann würde ich gerne noch das und dann vielleicht noch das. Und dann sage ich zu ihr, was hältst du davon, wenn wir erstmal das machen, was wir als erstes vorhaben und dann gucken wir erstmal, wie spät es ist, wenn wir wiederkommen und dann überlegen wir, was noch sinnvolle Ziele sein können. Weil ich habe gesagt, das, was du machst, ist genau das, was dich in die Lage bringt, dass du dann abends da sitzt, geknickt und sagst, boah, nichts geschafft. Mhm. Und diese Räume hätte ich gerne im Alltag für viele von uns viel, viel öfter.
Mhm, auf jeden Fall. Ja, und manchmal reichen da auch kleine Räume, ne? Also ich meine, du musst nicht irgendwie diesen Raum erstmal erschaffen in einer Form. Wir denken das ja oft. Irgendwie, dass man sich den freischaufeln muss, diesen Raum, aber den hast du ja eigentlich immer. Ne? Setzt du dich mal kurz auf die Couch für 5 Minuten und machst mal was. Das ist ja keine Zeit. Ne? Also, oder wir denken immer, dass es irgendwie Zeit kostet, was wir tun. Und ich glaube, wenn wir daraus auch wieder weggehen, passiert auch total viel. Also diese Vorstellung, man muss irgendwie Zeit schaffen für etwas, da ist so ein bisschen auch der Hund begraben, würde ich jetzt mal so sagen. Weißt du, was ich meine? In dieser Annahme, in dieser Zeit.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie dieses Zeit hast du nicht, Zeit nimmst du dir.
Genau. Ja.
Also wenn es dir wirklich wichtig ist, wirst du dafür immer Zeit haben.
Ja, genau. Und am Ende ist es nicht nur wichtig, sondern was noch wichtiger ist, und das ist gerade bei diesem Trauerverbindungsprozess halt auch nochmal total wichtig, es sich zu erlauben. Ich glaube, das ist irgendwie auch ein ganz großes Thema.
Akzeptanz.
Ja, akzeptieren, diesen Raum jetzt einzunehmen und da reinzugehen. Ne? Sich zu erlauben, diesen Raum, diesen da mal richtig drauf zu gucken oder da mal reinzugehen, gefühlsmäßig und alles auch zuzulassen. Ne? Ich glaube, das ist auch so.
Ja, weil du es gerade sagst, dass die Räume halt nicht immer unendlich groß sein müssen. Also mein Raum ist bei manchen Menschen einfach nur mein WhatsApp-Chat.
Ja.
Zum Beispiel jemand, den ich ja auch vor kurzem über Sternwege kennengelernt habe, also der hat sich an mich gewendet, auf Vaterebene, also von Mann zu Mann. Und dann haben wir relativ schnell über Instagram, über WhatsApp connected und ich habe zu ihm gesagt, ey, kotz dich aus, hau alles raus, was dir auf der Seele brennt. Du brauchst keine Angst haben, dass du mich in einem falschen Moment erwischt. Weil wenn du mir das schreibst oder mir als Sprachnachricht schickst, kann ich steuern, wann ich es konsumiere. Und dadurch, dass ich weiß, was mich thematisch erwartet, ich gehe ja nicht davon aus, dass er mir davon erzählt, dass er gestern auf Malle war und sich auf dem Ballermann einen reingescheppert hat, sondern ich gehe davon aus, dass wenn er sich bei mir meldet, dass es zwangsläufig irgendwie um diesen Kontext gehen wird. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich sehe, dass ich von ihm Nachrichten habe, egal ob schriftlich oder gesprochen, dann weiß ich, dass für mich selber, dass ich mir bewusst die Zeit nehme, das zu konsumieren, damit es auch bei mir ankommt, damit ich auch entsprechend reagieren kann. Das heißt, ich steuere das aus, wann ich das mache. Genauso, wenn ich es denn konsumiert habe, steuere ich wieder aus, wann ich antworte, weil es mir dann wichtig ist, dass ich, egal ob schriftlich oder gesprochen, dass ich da gerade genügend Ruhe für habe und das nicht zwischen Tür und Angel mache nach dem Motto, ich muss ihm jetzt antworten, sondern ich mache es in Ruhe mit Bedacht und auch hilfreich. Und deswegen habe ich mit ihm so das, und dann fing er so an, ja, und ich, er ist auch im Schichtarbeiter. Ich schreibe dir hier manchmal zu wilden Tages- und Nachtzeiten, ich sage, ist völlig egal, mach, wann du willst. Wenn ich schlafe, ist mein Handy im Schlafmodus. Das heißt, es juckt mich nicht, ob du mir da eine, 20 oder 30 Sprachnachrichten reinknallst. Mhm. Ich sage, sobald es dir in den Kopf schießt, nimm dein Handy, schreib es mir, spreche es mir rein. Und auf der anderen Seite habe ich ihm dann noch gesagt, wenn da mal was bei ist, gerade bei Sprachnachrichten, da weißt du ja vorher nicht, was drin steht, wo du sagst, das ist jetzt gerade akut, weil du brauchst heute einen Tipp von mir, wie du dich morgen verhalten könntest. Mhm. Ich sag, dann schickst du dir Sprachnachricht und schreibst danach einen Kommentar, bitte zeitnah anhören. Dann weiß ich, dass ich mir halt rechtzeitig Zeit dafür nehme. Nicht, dass ich mir nächste Woche eine Sprachnachricht anhöre, wo du vor 14 Tagen einen Tipp von mir brauchtest.
Ja, ja.
So. Klar. Und das ist halt zum Beispiel mein, dieser Raum, der ist nicht groß, ne? Wir reden über einen WhatsApp-Chat, natürlich ist der groß, aber das ist ein ganz einfaches Mittel, aber es ist für ihn wie so ein Briefkasten, er kann da jederzeit was reinwerfen. Und er muss nicht auf bestimmte Zeitfenster warten. Ja. Und ich glaube, das ist gerade für Betroffene manchmal ganz, ganz wertvoll, dass sie in dem Moment, wo das Hirn quasi schreit, das irgendwo loswerden können.
Ich habe ja hier bei
und er sagt ja manchmal auch, ich bin überfordert und das Gefühl und das Gefühl. Ich sag, alles gut, dass es da ist. Und noch besser, dass du es mir sagst und dass du es hier halt nicht rauslassen kannst, aber dass du es hiermit platzieren kannst. Ne?
Total. Ja, und das Buch ist ja auch so angeordnet, ne? Du hast ja auf einer Seite immer ganzseitig dann die Zeichnung und auf der anderen Seite immer auch für den Kopf, wie du gerade so schön beschrieben hast, weil der Kopf ist ja das, was dann irgendwie so, ja, damit nicht klarkommt, gibt es dann auch immer so eine Sinnspirale, ne? So habe ich das genannt, also im Endeffekt eine Fragestellung, mit der man praktisch dann in den Prozess auch reingehen kann oder sein Denki auch beschäftigen kann, ne? Aber halt in einer lösungsorientierten Form. Ne? Also und das passt jetzt gerade hier ganz schön zu dem, was du gerade sagst. Könnte mein Sternkind mich lehren, das Leben bewusster zu schätzen? Ne? Und
ich sage ja.
Absolut.
Denn ich habe es schon oft genug hier angeführt, aber wäre Lu nicht gewesen, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und da meine ich nicht meine charakterliche Entwicklung oder meine persönliche Entwicklung, sondern ich beziehe mich konkret auf Entscheidungen, die ich in den letzten 2 Jahren getroffen habe oder in den letzten 4 Jahren, weil ich mir dessen bewusst geworden bin, wie kurz das Leben sein kann, weil es im Falle von unseren Sternchen teilweise nicht mal wirklich begonnen hat, zumindest nicht außerhalb des Bauches oder an der Hand. Und das hat mir irgendwann diesen Impuls gegeben, auch so ein Zitat, was ich liebe, nimm das Leben nicht zu ernst, kommst eh nicht lebendig raus, ne? Mhm. Und das trifft es dann ganz gut an der Stelle, so halt einfach manchmal, sich manchmal wirklich zu fragen, oder das hilft allgemein, es gibt ja so Menschen, die katastrophisieren. Und katastrophisieren ist quasi das negative Beispiel von dem, was ich gerade darstellen möchte. Natürlich kann ich sagen, boah, wenn ich das und das mache, dann sagen die nein. Und wenn ich das und das mache, dann sagen die dies.
Wer sind jetzt die?
Alles richtig. Wer kann alles. Die? Nee, weiß ich nicht. Ach aber so, als Beispiel. Okay. Kann jetzt. Also, ich nehme mal das Beispiel Jobwechsel. Du bist todunglücklich und überlegst, wechsle ich den Job. Dann sind ja die verschiedensten Ängste, die erstmal bei dir rumkurven. Das erste ist so, ja, wenn ich da abgelehnt werde. Das ist ja so Step 1. Wenn ich eingeladen werde und dann abgelehnt werde. Wenn ich da angenommen werde und die Probezeit nicht überstehe oder. Ja, das kann alles passieren. Aber im nächsten Step solltest du dich immer fragen, was bedeutet das für dich? Also angenommen, du schickst jetzt deine Bewerbung hin, weil du sagst, auf den Job habe ich eigentlich Bock. Und die schreiben dann, nö, wir wollen dich nicht, du hast Schweißfüße. Dann ist ja die Frage, was bedeutet das für dich? Also erstmal hast du den alten Job ja nicht verloren. Das heißt, du hast immer noch finanzielle Sicherheit. Du bist vielleicht nicht 100% glücklich, aber das ist ja, was da arbeitest du jetzt an. Du bist ja dabei, das verändern zu wollen. Du bist ja dabei, dir das wiederzuholen. So, das heißt, das Nein wird wahrscheinlich bei den meisten Menschen damit einhergehen, dass sie gewissermaßen enttäuscht sind, vielleicht auch frustriert sind. Aber ist es das wert, diese Gefühle zu vermeiden oder es nicht zu versuchen, um diese Gefühle zu vermeiden und weiter unglücklich zu bleiben? So, das ist ja also, ich finde, das eine ist immer abzuwägen, was kann passieren, das ist okay. Aber in der Folge, was bedeutet das, was passiert für mich? Und was ist der Gegenwert, der entstehen könnte?
Mhm. Am Ende ist aber auch, was du erfahren willst. Ne? Ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass man dann vielleicht im Job vergessen hat, warum man den überhaupt mal angefangen hat oder was einem für wichtige Werte eigentlich, ne, was man erleben möchte. Ne? Weil wir sind ja auch hier, um eine Erfahrung zu machen.
Ja, oder vielleicht gehe ich ja auch zu 10 Bewerbungsgesprächen und stelle danach fest, boah, mein aktueller Arbeitgeber ist gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Sein. Ich habe nur den Blick fürs Wesentliche vergessen und ich habe vielleicht auch mich selbst verloren.
Ja.
Aber selbst dann hat es dich ja bereichert, dass du versucht hast zu wechseln, weil sonst wärst du ja nicht zu dieser Einsicht gekommen.
Naja, es könnte ja sogar sein, dass du dort deinen Mann deines Lebens triffst oder deine beste Freundin oder die schönste Blumendeko, die du jemals auf dem Tisch gesehen hast oder so. Also ich meine, es geht ja um die Erfahrung und ich meine, man sollte da gar nicht so mit so einem engen Blick da durchgehen, weil es gibt ja...
Oder du denkst dir so, boah, was ist das für ein krasses Parfüm, das will ich auch haben.
Ja, genau.
Also es sind ja die wildesten Dinge, die du aus sowas mitnehmen kannst,
absolut,
wirklich.
Absolut, ja, und das sind dann halt so diese Begegnungen, ne, die dann auch wesentlich, ja, eigentlich...
Also ich glaube, viele erfolgreiche Menschen sind aus Zufall erfolgreich geworden. Ich meine damit nicht Leute, die irgendeine Firmenführerschaft übernommen haben, sondern ich meine wirklich von den Leuten, die diese Firmen mal kreiert oder erschaffen haben. Das war ja nie deren Absicht, sondern die hatten einfach eine Vision. Und da widerspreche ich dem gesellschaftlich anerkannten Spruch, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Das ist nicht so. Visionen sind wichtig manchmal. Die haben einfach Visionen gehabt. Nimmst du jetzt einen Zuckerberg mit seinem Facebook? Alles nicht ganz sauber, brauchen wir nicht drüber reden. Steve Jobs mit Apple oder wie auch immer der Samsung-Gründer geheißen haben mag und so weiter. Die hatten alle eine Idee und der sind sie erstmal nachgegangen. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, boah, das könnte was sein, was die Menschen geil finden. Und dann hat sich daraus dieses Unternehmen entwickelt. Aber die haben ja nicht einen Apple Mac erfunden, weil sie gesagt haben, ich will der reichste Mensch der Welt werden. Sondern erstmal wollten sie ihre technische Gier befriedigen und die technische Gier der Menschen befriedigen. Dass dabei eine ganze Menge Geld hintenbei rumkommt, das war dann in erster Instanz der unangenehme Nebeneffekt, bis es irgendwann die treibende Kraft geworden ist. Weil irgendwann hast du ein Unternehmen dahinter, was Mitarbeiter finanzieren muss und so weiter. Also ungeachtet von horrenden Margen kann man es manchmal den Menschen auch nicht verübeln, dass sie natürlich Geld verdienen müssen dafür. Aber das ist, glaube ich, so das, was gute Ideen oder gute Dinge, langlebige Dinge ausmacht, dass da einfach Menschen hinterstecken, die erstmal grundsätzlich eine Idee hatten, eine Ambition hatten und einen Traum verwirklichen wollten, ohne dafür ausgesorgt haben zu wollen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Und oft ist es so, dass wenn du den Weg gehst, den du denkst, den du kennst, dass da zwischendurch Abzweige entstehen. Und wenn du dann mal mutig bist und nicht da lang gehst, wo alle schon lang gegangen sind, sondern mal sagst, hoch, wo geht's denn hier hin? Dann geht's weiter. Also da zitiere ich auch gerne, ich muss das mal kurz nebenbei googeln, damit ich es richtig wiedergebe. Das ist nämlich, ich weiß gar nicht von wem, von Kurt Marti kommt dieses Zitat, genau. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
Ja, da sind.
Es ist auch sehr verschachtelt. Ich glaube, die Hälfte der Leute ist jetzt ausgestiegen oder spurt zurück, aber ich lieb's einfach. Ich lieb's wirklich.
Ja, das ist echt gut. Da sind wir auch schon wieder bei diesem Normalen, weil ich glaube schon, dass wir alle ganz individuelle Wege zu gehen haben, die auch nicht jeder gehen kann und auch nicht sollte, weil ich glaube, das ist ja alles dann, also ich finde irgendwie das beste Beispiel ist einfach dann eine Schwangerschaft und Geburt, ne, ob lebendig oder im weitesten Sinne sozusagen, übertragensten Sinne transformiert lebendig, um nicht bewusst tot zu sagen, weil ich finde, das ist sowas sehr, boah, ich finde dieses Wort ist so heftig.
Ja, Tod ist auch sehr negativ konnotiert.
Genau, aber es hat auch dieses Tod. Also so, das ist etwas, das ist so tief und das ist etwas Dunkles und als ob du in so...
Es ist kurz, knapp und böse.
Ja, genau. Ich habe damit so, ich finde es irgendwie nicht so, ich kann damit nicht so umgehen. Auf jeden Fall, da sind wir, diese Wege, die wir selber uns sozusagen auch entdecken dürfen, was so wo es uns hintreibt, ne? Und diese ausgetrampelten Wege, oh Gott, das ist doch alles, weiß ich nicht. Es macht doch keinen Spaß zu wissen, was
ja, aber es ist kommt, doch oder? das beste Beispiel zu dem Individuellen, was du ansprichst, ne? Was heißt das beste Beispiel? Oder ein Beispiel, das mir gerade in den Kopf kommt. Wenn wir mal die Schuhgröße nehmen.
Ja.
Also, du kannst jetzt 5 Menschen nebeneinander stellen, die Schuhgröße 45 haben als Beispiel. Und du gibst diesen 5 Menschen einen und denselben Schuh in der Größe 45. Und ich behaupte sogar, im schlimmsten Falle kann es passieren, dass keinem dieser 5 der Schuh passt.
Ja, bestimmt.
Denn Füße sind individuell. Es gibt breite Füße, es gibt schmale Füße, es gibt hohe Füße, es gibt also hoher Spann, niedriger Spann, ja, und so weiter. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also du kannst irgendwas in einer Zahl messbar machen oder ausdrücken oder so, aber trotzdem ist es nicht das Gleiche, nee, und nicht
genau
dasselbe.
Ja, genau. Sieht man auch ganz schön bei Trump.
Also ich,
ne,
meine, ja.
Bei den Schuhen.
Oder Kleidergrößen. Ey, ganz im Ernst, da gibt's die eine Marke, da kannst du als, jetzt muss ich überlegen, wie formuliere ich es politisch korrekt, weil ich nicht mehr auf den Schlips treten will.
Ja, du meinst irgendwie dann.
Wir sagen einfach, du bist einfach übergewichtig. So, das ist ja einfach ein medizinischer Fakt. Du hast einfach ein bisschen mehr als andere, ist ja egal. Da kann es sein, dass dir von irgendeiner Marke XS passt. Weil diese Marke irgendwie für übergewichtige Frauen ist oder für Plus-Size oder. So. Und dann hast du aber die nächste Marke, wo du dir sogar 3XL überwerfen kannst und das spart immer noch auf den Bauch. So. Und
naja, das ist aber auch immer
das macht ja auch was mit den Köpfen der Leute.
Ja, ja. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es kommt immer auch drauf an, auf für welchen Markt, wo kommt das her, aus welchem Markt, wo möchte es hin, was ist die Zielgruppe, das ist natürlich heutzutage.
Ja, also ich hab mal eine Freundin gehabt, also nicht eine partnerschaftliche Freundin, sondern eine Freundin.
Ja.
Die war dabei, so ein bisschen abzunehmen und so und sich wieder bewusster zu ernähren und so weiter und so fort. Und die hat ihren Abnehmerfolg daran festgemacht, dass sie in irgendeinem Kleidungsstück jetzt wieder eine S getragen hat. Und das hat sie ja seit Jahren nicht. Wo ich sage, wie gefährlich kann man leben wollen, weil dass du beim nächsten Markenwechsel nicht in die S passt bei dieser Marke, bei dieser anderen Marke, sondern in die M oder L, da ist ja quasi der kognitive, der psychische Misserfolg vorprogrammiert. Wenn du das nur an so eine Kleidergröße koppelst.
Ja, aber das machst du vielleicht noch mit 19, aber nicht mehr mit 30. Also weiß ich nicht. Ich glaube,
das ist keine 15 Jahre her bei mir.
Aber das ist, glaube ich, auch individuell. Also.
Ja, aber ich wollte gerade mal sagen, das ist halt sowas individuell, du sagst es wieder.
Ne? Nicht am Außen koppeln, ne? Also klar, der S, also, ne? Also
muss nein, aber das ist halt so dieses, die Gesellschaft oder die Gesellschaft macht sich ja selbst kaputt durch sowas. Also warum kann es nicht so sein, dass wenn ich L trage, dann passt mir dieses L bei jeder Marke. Der einzige Unterschied, den ich akzeptiere, ist es ein eng geschnittenes Shirt, ist es ein Oversize geschnittenes Shirt und so weiter. Aber grundsätzlich sollte es mir passen, so. Und das wäre doch einfach schön. Und ich finde, das gibt es auch in der Männerwelt weniger. Also bei Männerklamotten gibt es, glaube ich, weniger diese Diskrepanz. Mhm, aber gerade bei Frauenkleidung ist das sehr weit verbreitet, dass das so schwankt.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, es ist ja auch schon der Bezeichnung, dass wir jetzt bei Frauenklamotten angekommen sind in diesem Podcast, aber es bezeichnet halt diesen Podcast. Und es rankt sich ja alles um individuell und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und so individuell, wie diese ganzen Geschichten sind, sind halt auch eure Gefühle individuell. Gefühle sind subjektiv. Und das Schöne bei Gefühlen und Emotionen ist, sie sind nie falsch.
Ja.
Also selbst wenn du mir sagst, Adriane, du bist gerade furchtbar traurig. Und ich sage dir, das ist Quatsch, wir nehmen hier gerade total toll auf.
Mhm.
Denn ist das nicht richtig, was ich mache, weil dass du das furchtbar traurig gerade findest, das ist dein Gefühl. Und erstmal steht es mir nicht zu, das zu bewerten. Zweites Mal kann ich es gar nicht bewerten.
Naja, und zumal.
Und genau das ist ja das, was dein Buch macht.
Genau.
Es fördert Gefühle zutage und wo der eine auf Seite 15 ein Bild malt, das ihn todtraurig stimmt und vielleicht sogar Todesangst beschert, da malt der andere ein Bild, das ihm ein zweites Popoloch wachsen lässt. Dem scheint die Sonne da hinten doppelt raus. der hat 30 Grad im Schatten, blauen Himmel, Sonnenschein.
Ja. Und deswegen,
das, und ist, das, ja, ist das doch toll.
Ja, und deswegen, das ist, das macht uns ja als Menschen auch aus, diese Gefühle. Das ist, also wir also müssen ist immer so ein blödes Wort, aber wir sind hier, um sie auch zu erleben. Und da gibt es keine guten und keine schlechten.
Du kannst Gefühle. Da auch nicht nichts fühlen, das geht ja, ja technisch nicht. Genau. Also, und es, ich sage mal.
Und es geht immer durch, ne? Weil wir können ja auch keine Gefühle festhalten. Das ist ja auch total interessant.
Nee. Und jeder, der sagt, ich fühle nichts mehr oder ich fühle nichts, das ist ja Quatsch, weil am Ende des Tages hast du ja Leere in dir, die du ja auch irgendwie spürst, ja, dadurch, dass du nichts anderes spürst.
Ja.
Aber du bist halt in dem Moment nicht in der Lage, wenn es dir halt echt schlecht geht, das zu formulieren und das zu greifen. Mhm. Und das Problem ist ja auch, Leere und nichts bedeutet nichts. Und nichts fällt uns sehr schwer zu akzeptieren. Das ist ja so, wie wir glauben, wir könnten an nichts denken. Das ist aber Quatsch.
Na, es gibt ja auch
nichts. Du kannst nicht denken.
Genau, und es gibt ja auch
nichts. Nein, und du kannst ja nicht denken. Das ist ja der Grund, warum Sachen wie Meditation und so funktionieren. Weil, was viele nicht wissen, du bist nur in der Lage, einen Gedanken gleichzeitig zu denken. Das Problem ist nur, diese Gedanken können sich halt innerhalb von Millisekunden abwechseln, weswegen es sich für dich in einer Sekunde anfühlt, als hättest du 10 Gedanken gehabt, parallel. Dadurch, dass du nichts denken kannst, bist du immer am Denken beschäftigt. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel meditierst, wenn ihr mal drauf geachtet habt, wenn ihr mal meditiert habt, jede Meditation fußt erstmal darauf, sich auf die Atmung zu fokussieren. Weil du denkst an deine Atmung, dadurch sind deine Hirnzellen blockiert, du kannst nicht an irgendwas anderes denken. Und dann geht ja das weiter, dass denn der, wenn es eine geführte Meditation ist, dann wird dir ja was erzählt und diese Person redet ja relativ kontinuierlich in einem Fluss, damit sie dich ständig in ihrem Fokus hält, was dafür sorgt, dass du nicht an irgendwas anderes denkst. Und da gibt es eine beliebte Übung, ich glaube, ich habe die hier sogar schon mal angeführt, das habe ich mal in einem Mindhack-Podcast zu psychischen Spielchen gefunden oder gehört. Mal versuchen, die eigenen Atemzüge zu zählen. War es die eigenen Atemzüge? Ich glaube, es waren die eigenen Atemzüge. Bewusst mitziehen, jedes Mal, wenn du einen ausatmest. Und mal gucken, wie weit du es schaffst. Weil die meisten Menschen kommen maximal so bis 9 oder 10 und driften dann schon wieder ab, weil andere Gedanken kommen, die das überlagern. Und wenn du das aber regelmäßig machst, wirst du merken, dass du immer weiterkommst, weil du dich selbst darauf trainierst, wieder wirklich aktiv loszulassen und dich dem hinzugeben, was du gerade tust.
Ja, ja, dem Fokus halten, ne? Dabei bleiben, ne? Bei dem Gedanken oder bei dem, was du gerade tust. Genau, die eine Sache zu tun.
Und das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, wo wir durch medialen Konsum, ständige Erreichbarkeit und so weiter dermaßen überfrachtet sind, dass wir uns auch viele kennen Fokuszeit, glaube ich, nur aus deinem Arbeitsleben, aber Fokuszeit ist auch im Privaten so wichtig. Bei mir ist es der abendliche Spaziergang. Ich gehe jeden Abend, außer jetzt, als wir auf dem Zeltplatz waren, spazieren um den Block. Das ist eine feste Runde, 30 bis 45 Minuten. Das ist ein Ritual. Das ist Zeit für mich. Und da kann ich machen, was ich will. Das Einzige, was ich immer gleich mache, ist, ich gehe im Kreis, also ich gehe diese Runde. Aber was ich dabei mache, ist höchst individuell. Das eine Mal höre ich Musik, das andere Mal höre ich einen Podcast. Das andere Mal höre ich gar nichts, weil als es hier geschneit hatte im Januar, bin ich teilweise bewusst ohne irgendwas gelaufen, weil ich das Knirschen des Schnees genossen habe. Ich könnte dabei aber auch telefonieren, wenn ich wollte, wobei dafür bin ich meist zu spät dran, da sind alle schon am Schlafen. Aber deswegen, es ist Zeit für mich, die ist höchst individuell und da kann ich machen, was ich will.
Total. Und das ist auch wieder so ein freier Raum, ne? Dadurch. Ne?
Ja.
Ja, schön.
Es dreht sich um Räume.
Ja.
Räume sind wichtig.
Genau, die Gedankenräume und die Zeiträume. Ja, aber das gibt's ja alles eigentlich nicht. Das ist ja irgendwie auch so schön. Es gibt ja immer nur das Jetzt, in dem wir sind.
Ja. Und dann gibt's noch für die Fußballaffinen Thomas Müller, falls das dem einen oder anderen Begriff ist. Der war auch hinlänglich als Raumdeuter bekannt.
Raumdeuter, was heißt das? Also im Fußball?
Das war in dem Fall so, der wusste quasi, wenn er jetzt das Feld vor sich hatte. Der hat immer auf den Außenflügeln gespielt. Genau. oder der spielt ja noch in Kanada, aber der hat ja außen gespielt. Und das heißt, Außenspieler sind ja dafür bekannt, dass sie dann halt anziehen und dann sozusagen in Richtung diesem freien Raum hinter der Verteidigung stürmen. Und der wusste einfach, wann er in welchen Raum reinlaufen muss, weil er quasi vorgeahnt hat, da kommt der Ball irgendwie hin, da passiert gleich was, wie auch immer, da bin ich gerade richtig. Und wie gesagt, hat jetzt nichts mit unserem Kontext zu tun, aber ich sag ja, manchmal so ein bisschen humoristischer Umgang. Deswegen hieß er manchmal Raumdeuter. Und was Thomas Müller auch bezeichnet hat, das sagt er auch von sich selber. Und das kann man sich auch was von abschneiden. Man hat immer gemutmaßt, warum er so gut ist, beziehungsweise warum es so schwer fällt, für andere sich auf ihn anzupassen, im Verteidigen oder so. Und da hat er selbst mal von sich gesagt, das Problem ist, er weiß manchmal selbst noch nicht, was er gleich als nächstes macht. Das heißt, wenn er das selbst noch nicht weiß, wie sollen die anderen das wissen?
Ja.
Und ich finde, das ist auch sowas, das kann man sich auch mal schön so mit ins eigene Leben, in den eigenen Alltag nehmen.
Aber vielleicht
muss ich immer Bescheid wissen, was als nächstes passiert.
Ja, genau.
Aber ja.
Aber das ist genau das Wort, was du benutzt, das Wissen. Wir versuchen es wieder in unseren Kopf zu pressen, aber wir können es ja genauso mit ganz anderen Wahrnehmungsebenen erleben und wissen, ne? Also sozusagen erfahren. Und das ist halt auch nochmal total spannend, ne? Weil ich finde auch gerade so diese Thematik von Zeit und Raum und Erfahrung, das kann man nicht immer mit dem Kopf machen, weil das ist ja so hoch individuell, ne? Diese Erfahrung, also der Trauer oder, ne? Vergänglichkeit oder über...
Ja, vor allem was? Zeit und Raum, wenn du mal überlegst, dass sich da vor ewigen Jahren mal irgendwann jemand was überlegt hat und das haben wir einfach adaptiert. Irgendjemand hat gesagt, die Sonne kreist einmal um die Erde und das ist ein Tag.
Na, die kreist ja nicht um die Erde. Warte mal, wie war das nochmal? Es gibt ja so ein geniales Bild. Eigentlich ist es ja eine Spirale, die sich bewegt und die bewegt sich ja permanent. Also eigentlich bewegt sich...
Ja, es ist ja auch eine Ellipse. Es ist ja keine Kreisbahn, es ist ja eine Ellipsenform. Genau. Aber ich finde es halt trotzdem faszinierend, über manche Dinge des Alltags, die wir einfach so... Die sind einfach da, so Zeit, Raum, hell, dunkel. Und das wurde irgendwann mal festgelegt und da haben wir uns dran ausgerichtet. Oder was ich ganz gerne mal... es gab auch mal vor einigen Jahren eine Zeit, da war es finanziell nicht ganz so gut bei mir. Und dann habe ich so gedacht, in was für einer abgefuckten Welt leben wir eigentlich, dass quasi, ob du Geld hast oder nicht, natürlich einerseits entscheidet es darüber, wer du bist, aber das sind andere Gehaltsklassen, aber in erster Linie kann es dir darüber entscheiden, wie du dein Leben lebst, also ob du ein Dach über dem Kopf hast, ob du auf der Straße lebst, ob du dadurch irgendwie Krankheiten ausgesetzt bist und so weiter. Also unabhängig jetzt von Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, aber so dieses, da hat sich irgendjemand mal irgendwann überlegt, so zu Zeiten, als es denn den materiellen Handel gab, also hier, ich tausche eine Kuh und kriege dafür Salz oder was weiß ich, und dann ist das Ganze irgendwann zu Geld geworden und da ist jetzt irgendwie so ein Stück Papier, da steht eine 100 drauf, das Ding ist leicht grün gefärbt, hat irgendwie so einen silberglänzenden Streifen drauf als Echtheitszertifikat und das ist 100 Euro wert, so. Und da gibt es ja auch dieses schöne Beispiel, so, wenn ich jetzt den 100er nehme und den hochhalte und dann will jeder den haben, so. Und wenn ich den zerknülle und wieder auseinanderfalte und der ist total geknickt, der will den immer noch jeder haben. Aber Menschen, bei denen das so ist, da wendet man sich dann ab. Und ich finde es halt, ich finde es immer wieder traurig, ich habe es auch schon öfter hier betont, so wie Geld, die Welt.
Wie meinst du jetzt, die wenden sich ab? Warum sollen sie sich abwenden?
Nein, also Menschen, die kaputt sind, also aus ihrer Sicht, die sich kaputt fühlen,
ja.
Die denken ja auch, sie sind weniger wertvoll.
Ach so, okay.
Aber wenn ich jetzt so einen 100-Euro-Schein nehme und der ist geknüllt oder glatt, der hat immer den gleichen Wert.
Ja.
Der bleibt 100 Euro wert.
Ja.
Das heißt, wenn es dir halt nicht gut geht oder wenn du dich nicht gut fühlst, dann macht es nichts mit deinem Wert.
Ja, absolut.
Also du bist trotzdem genauso wertvoll für Menschen um dich rum, du bist genauso wertvoll für die Gesellschaft, du bist genauso wertvoll für dich selbst wie für deinen Partner und für sonst irgendwen in deinem Leben. Und das solltest du einfach immer vor Augen führen, weil ich finde es einfach schade, wie viele Dinge im Leben es mittlerweile gibt, die, wie sage ich es jetzt, möglichst offen, wo wir zum einen glauben, dass sie uns definieren, wo zum einen andere auch meinen, glauben zu dürfen, dass sie uns definieren, dass sie uns zu einem besseren oder schlechteren Menschen machen. Also es gibt Dinge im Leben, wo ich ganz klar sage, die machen dich zu einem schlechteren Menschen, wenn nicht sogar zu einem Menschen, der jegliches Recht auf Leben verwirkt hat.
Auf was jetzt zum Beispiel, als Beispiel?
Was man dafür machen muss, damit das passiert?
Ja, beziehungsweise was
wäre denn jetzt das?
Ja, okay.
Vergewaltiger. Also, ich muss ja sagen, Kinderschänderinnen, Vergewaltigerinnen. Also, da gibt's ja keine geschlechterspezifische Geschichte, sondern es gibt einfach Sachen, wo ich halt ganz klar sage, weiß ich nicht. Also, da tue ich mich schwer. Also, ich bin eigentlich ein Mensch der zweiten Chancen, aber ich bin auch so, dass ich sage, es gibt so Sachen, so Taten oder Handlungen, die sind so abscheulich, so grausam, das kann man halt nicht verzeihen, so. Also, weiß ich nicht. Aber das sollten wir, glaube ich, jetzt nicht vertiefen. Ich glaube, dann würden wir die nächste Stunde voll machen.
Das stimmt.
Aber Fakt ist, ich finde es schade, was für Dinge uns teilweise definieren. Also vor allem Geld ist halt immer ein Faktor. Das zeigt sich ja auch darin, dass es häufig so ist, dass Gesetz der Anziehung auch im Freundeskreis oder im gesellschaftlichen Kontext lebt. Man kann es relativ oft beobachten, wenn du aus der Schule kommst, also du hast in der Schule einen Freundeskreis, dann kommst du aus der Schule und dann trennen sich ja so erstmal die Wege. Ich sag mal, der eine geht direkt in die Lehre, der andere geht studieren, der andere erbt bei Fadi die Firma. Es gibt ja tausende Möglichkeiten. Der andere macht ein freiwilliges soziales Jahr, der nächste geht zum Bund, der andere geht in die soziale Pflege, tralalala. So. Und dann verändert sich natürlich auch der Freundeskreis das erste Mal wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und man wird feststellen, dass der Freundeskreis sich im Leben noch öfter ändert und oft ändert der sich so mit den eigenen Gegebenheiten. Also ist halt so das Gesetz der Anziehung. Du wirst wahrscheinlich als, wir machen es mal ganz kurz politisch, aber auch nicht zu ausufernd, du bist jetzt nicht AfD-Wähler, was gut ist per se erstmal.
Redest du jetzt von mir?
Und nein, dass du als da draußen.
Ja,
so.
Ja, ja.
Du bist jetzt nicht AfD-Wähler und das ist per se erstmal gut aus meiner Sicht. Und du würdest dir wahrscheinlich nicht wissentlich einen Freundeskreis aufbauen, wo du weißt, dass diese Leute die AfD wählen. Mhm. So. Du wirst natürlich aber vielleicht Freunde haben, wo du es einfach nicht wusstest und irgendwann kommt das auf den Tisch und da sagst du dann vielleicht, boah, das ist es mir jetzt nicht wert, die Freundschaft zu killen, wie auch immer. Aber das meine ich so mit, du baust ja deinen Freundeskreis so nach eigenen Interessen auf. Also du wirst dir ja als jemand, dem Tierwohl am Herzen liegt, wirst du dich wohl kaum wissentlich mit einem Metzger befreunden. Unwahrscheinlich. Ist halt
vielleicht
so.
Ist der auch tierlieb, wer weiß, was der so zu Hause
macht. Ja, der auf jeden Fall arbeitet er gerne mit Tieren. Das kann man nicht leugnen.
Genau.
Aber das ist ja genauso wie ein Scharfschütze mit Menschen arbeitet.
Ja, klar. Also das hat auch was mit der eigenen Entwicklung zu tun, ne? Und wie du sagst, Interesse, aber auch wo es einen auch hinzieht, ne? Ich meine,
halt Wertekompass.
Permanenter Prozess, genau, Wertekompass und vieles ändert sich, aber einiges bleibt auch. Manchmal ist ja auch total interessant dann zu sehen, was dann doch bleibt, was man überhaupt gar nicht gedacht hätte oder was sich Neues entwickelt von etwas, wo du es überhaupt gar nicht als entwicklungsfähig wahrgenommen hast vorher. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch total interessant.
Ja, also es ist zum Beispiel so, wo du sagst, so Wertekompass, oder ich habe es ja gesagt, aber du hast dafür ja gesorgt, dass ich es gesagt habe. Als ich mit Sternwege angefangen habe, hat sich ja relativ schnell dann so ergeben, so Gäste anzufragen und so weiter. Und ich bin damit noch nie auf die Nase gefallen. Ich habe hier noch nie jemanden sitzen gehabt, wo ich mir danach dachte, nee, die Folge bringst du nicht, oder boah, nee, was war denn das für eine Person? Oder, oh Gott, das hat ja gar nicht gematcht, sondern es hat immer gematcht. Und das kommt dadurch, dass wir uns ja alle im selben Kosmos bewegen, auf Instagram und Co., sind wir von denselben Werten überzeugt. Und du merkst einfach, so unterschiedlich wie wir alle sind, egal ob jetzt optisch, gedanklich, bildungstechnisch, beruflicher Hintergrund, Körpergröße, Schuhgröße, Körpergewicht, Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter und so fort. Männlich, weiblich, gelesen. Wie heißt das andere noch? Warte. Divers, sowas. Was es da nicht alles gibt. Aber dadurch, dass wir in diesem selben Kosmos unterwegs sind, vertreten wir die gleichen Werte. Das heißt, wir werden uns alle miteinander verstehen wahrscheinlich.
Absolut, natürlich.
Auf irgendeiner Ebene.
Ja.
Und das ist doch das Schöne. Und da kommen wir dann zu dem Konsens. Ich glaube, für jeden auf dieser Erde gibt es ein Plätzchen. Nur der ein oder andere hat halt noch nicht seinen Raum gefunden. Und wenn ich einfach mit Sternwege und mit den Angeboten, die ich hier präsentiere, wie auch durch dich mit diesem Buch und mit deinem Input, den du hier lieferst, mit deiner Sichtweise auf die Welt, vielleicht kann ich einfach damit jemandem, und nur wenn es nur eine Person ist, diesen Raum zeigen, diesen Raum anbieten. Und diese Person sagt sich, boah, geil, das is it, die Tür mache ich auf, da gehe ich rein, da fühle ich mich wohl. Dann haben wir doch einfach unfassbar viel geschafft.
Absolut. Mhm. Ich würde aber schon auch sagen, dass das auch ein eigener innerer Raum ist. Ne? Es ist nicht dieser äußere Raum, sondern du gehst praktisch durch den Impuls des äußeren Raumes in deinen inneren Raum. Verstehst du, was ich meine?
Schrödingers Raum?
Naja, also, wie soll ich es beschreiben? Es ist schon so dieses, dass wir praktisch aus uns selbst heraus sozusagen uns immer wieder erschaffen, aber auch wahrnehmen und verändern und erleben. Und der Außenraum kann halt...
Also würdest du sagen, um das mal greifbar zu machen, vielleicht für die Zuhörer, es gibt ja, ich habe mal so eine Therapie gemacht, EMDR, da ging das auch darum, dass du dir etwas vorstellen sollst und du sollst dir das aber nicht aus der Ich vorstellen, sondern rausgezoomt, wie du dich selbst dabei beobachtest, das zu tun.
Ja.
Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, die du beschreibst. Du selber gehst in den inneren Raum und beobachtest dich von außen dabei, wie du in diesen inneren Raum gehst, so.
Ja, aber es gibt nicht unbedingt, also klar, theoretisch kannst du es mit der dritten Person auch machen, ne, dass du dich halt immer von außen betrachtest, aber ich würde das gar nicht so stark auf den Raum nehmen, sondern der Raum ist ja dein Wahrnehmungsapparat in einer Form, also dein Erleben, das ist der Raum, den ich meine. Und der passiert ja in einem selber drin. Und wenn wir praktisch aus uns selbst erleben und nicht unbedingt immer auf das Außen reagieren und dann daraus erleben. Weißt du, was ich meine? Dann kann das auch zu anderen Erfahrungen führen.
Also sinngemäß, sei bei dir selbst.
Sei bei dir
selbst. Bleib bei dir selbst.
Und wie du auch vorher, du hast ja vorhin auch noch dieses gute Beispiel mit deinem Bekannten da gesagt, der dann auf deine WhatsApp quatscht, ne, sozusagen. Mhm. Er war ja in seinem Raum und hat sozusagen das Teil, also praktisch wiedergegeben, ne, in den Außenraum oder zu dir dann jetzt, ne, aber ist ja immer in seinem Raum geblieben und da war halt die Form der Sprache, ne, oder der Kommunikation sein Außenraum, in den er da irgendwie gegangen ist in einer Form, ne, und von daher finde ich das halt immer so wichtig bei allem, was es gibt, um diese ganzen Erfahrungen zu verarbeiten oder weiter zu erleben in einer Form, positiv wie negativ, dass man immer schaut, was ist denn eigentlich mein Weg, ne? So, oder was ist das, was zu mir passt. Und das finde ich halt eigentlich dabei immer total wichtig, dass man da so wieder aus sich selbst heraus hört, was ist denn eigentlich mein Weg.
Ja, ich glaube, das ist aber auch heutzutage umso schwerer geworden, weil es gibt irgendwie für fast alles mittlerweile irgendein Tutorial, ja, auf YouTube, auf Instagram, hast du nicht gesehen. Und dadurch wird ja leider den Menschen auch ganz viel Verantwortung für sich selbst abgenommen.
Absolut. Also und, nicht nur Verantwortung, ich meine auch Ideenreichtum und überhaupt einfach diesen Raum. Okay, was will ich denn eigentlich selber? Schon allein diese Frage zu stellen.
Also mal wieder so ein banales Beispiel, ne? Früher, und da brauchen wir jetzt nicht 50, 60, 70 Jahre zu gehen, sondern da reichen wahrscheinlich so 20, 30 Jahre. Also so Ende 90, Anfang 2000er. wenn nicht sogar bis 2010 hin. Wenn du als Beispiel joggen gegangen bist oder du wolltest eine Radtour machen, dann wusstest du in etwa, was du kannst. Und dieses, was du kannst, das hat sich meistens, war das zeitlich messbar. Als Beispiel, du wusstest 20 km/h Fahrradgeschwindigkeit, das schaffe ich am Stück 2 Stunden oder so. Ja. Oder joggen, wenn ich meine normale Geschwindigkeit laufe, schaffe ich eine Dreiviertelstunde, so. Und dann bist du zu Hause losgelaufen und hast einfach deine Uhr im Blick behalten und wusstest so, ja, so nach 20, 25 Minuten muss ich umdrehen, damit ich nach einer Dreiviertelstunde zu Hause bin. Oder mit dem Fahrrad bei 2 Stunden. Nach einer Stunde muss ich umdrehen, damit ich in 2 Stunden zu Hause bin. Und dann hast du einfach gemacht. Und heutzutage, ich will joggen gehen, ich will Fahrrad fahren. So, wo lang? Uff, ja, da hole ich mir erstmal eine App. Da sind die Strecken vorgefertigt drin. Das ist irgendjemand schon mal gelaufen. Da steht bei, wie lang dauert das, wie schnell darf ich sein, wie viel Höhenmeter geht's rauf, wie viel Höhenmeter geht's runter. War bei dem das Wetter schlecht, war es gut, tralala. Das heißt, da wird ja diese ganze Verantwortung abgegeben. Und es ist ja für die Menschen, also die würden ja sogar, wenn sie könnten, noch jemanden bezahlen, der die Strecke für sie läuft.
Ja. Ja.
Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut heutzutage. Es ist halt alles sehr, sehr niederschwellig geworden. Und ich glaube, dass wir selbst auch dadurch zum Teil Potenzial verschenken oder auf der Strecke lassen, weil wir uns selbst ja teilweise gar nicht mehr herausfordern.
Ja, oder nicht erkennen, ne? Weil ich meine, wenn man permanent so zugeschwallert wird, also ne, wenn du da im Feed unterwegs bist, es ist ja auch unmöglich, da eine Begrenzung, ne? Also selber zu sagen, so stopp, ich will jetzt das und das denken. Geht ja fast gar nicht. Also bei mir
ist. Nee, sag mal, wenn du mal so, du nimmst mal so diesen Reel-Algorithmus und du gehst da rein, weil da ist ein Reel. Ich nehme es jetzt mal bei mir, ich habe dann einen Influencer oder eine Social Media aktive Person, die macht es mal ganz schön, die positioniert sich nicht klar, also die positioniert sich gegen die AfD, aber nicht dieses typische, das ist alles doof, was die machen, sondern so auf dieser Ebene, wie kann ich quasi AfD-Wähler, vor allem junge Menschen, abholen, um die vielleicht davon zu überzeugen, einen anderen Weg zu gehen. So. Und dann gucke ich mir das an und denke so, ey, das ist voll interessant. Ich finde das ja auch inhaltlich ganz interessant. So, und dann swipest du weiter. Dann kommt noch so ein Reel von dem. Sagst du, ja, cool, dann machst du weiter. Plötzlich kommt da jemand, dem beim Pfannkuchenwenden mit der Pfanne so in der Luft die Pfanne auseinanderbricht. Und dann denkst du so, naja, kommt da bestimmt da wieder was von dem anderen. Swipest weiter. Und dann gerät ja dieser Strudel. Denn du kommst in diesen Swipe-Modus rein. Eigentlich kommt da gar nichts mehr von dem, womit du angefangen hast. Und mittlerweile bist du bei lustigen Hunde- und Katzenvideos. Zwischendurch hast du noch dieses Video von diesen Ehepaaren, die irgendwo so Schleimballons in der Bude haben und die immer kaputt schießen, wenn jemand da drunter durchläuft und so weiter. Und du bist auf einem völlig anderen Planeten abgebogen. So. Und da fällt es ganz vielen schwer, und da nehme ich mich nicht von aus, einfach mal den Anker zu werfen und zu sagen, halt, stopp, was passiert hier?
Ja.
Nee, stattdessen kommt denn... ich wollte eigentlich um 7 zum Sport, aber jetzt ist es schon 21 Uhr, jetzt muss ich leider schlafen gehen. Und das ist das heutige Leben leider oft.
Naja, es liegt aber auch daran, dass man halt einfach sehr unklare Bilder hat von dem, was man vielleicht möchte, ne? Das kommt dann auch noch so dazu. Und Entspannung wird...
Ja, weil ich ja, ne? Ich habe eine Idee... Ich sag mal so, ich habe eine Idee, ich will jetzt Fahrradfahren anfangen.
Ja.
Und hole ich mir das Fahrrad, wo ich mir natürlich schon mal im Internet 20 Videos angucke, welche Fahrrad ist gut, welches ist schlecht, was fährt der für ein Fahrrad, oh, das fährt der. Ja, ich hätte aber die Pedale besser gefunden, aber wenn der die Pedale hat, dann nehme ich mal lieber die Pedale. Und zack, ist das schon nicht mehr mein Fahrrad, sondern es ist das, was irgendwer fährt, wo ich sage, dann muss es ja gut sein. So. Dann kommt der nächste Step, ich will die erste Fahrt machen. Dann suche ich mir da so eine Route raus, auf was weiß ich, auf was für eine App, fahre diese Route und stelle nach fest, also Fahrradfahren ist es nicht. Und dann verkaufe ich das wieder. Vielleicht wäre der Impact aber ganz anderer gewesen, wenn ich mir das Ding wirklich, ich wäre in den Laden gegangen, hätte gesagt, pass auf, ich will ein Fahrrad haben. Dann hätte gesagt, wir haben die Pedale. Du sagst, ja, alles klar, die finde ich gut, die nehme ich, zack. Und dann kriegst du das Ding geliefert, packst es aus und sagst dir, so, und jetzt fahre ich los, guck auf die Uhr und in einer halben Stunde drehe ich um, damit ich nach einer Stunde zu Hause bin. Und plötzlich kommst du zu Ansatz, boah, geil, beste Entscheidung meines Lebens, mache ich morgen gleich wieder. weil ich einfach was frei herausgefunden habe und ausprobiert habe. Mhm. Und nicht irgendwie nach Schema F. Irgendjemand hat gesagt, das ist die geilste Strecke als Fahrradeinsteiger der Welt und die fährst du jetzt und du fährst sie und sagst, boah, war das scheiße. Mhm. Mhm. Ich meine, für den war das wahrscheinlich die geilste Einsteigerstrecke der Welt. Da sind wir bei den subjektiven Gefühlen, außer Frage. Mhm. Also, was ich damit sagen will, Leute, das ist immer so ein platter Spruch, go touch some grass. Geht vor die Tür, fasst ein bisschen Gras an, berührt mal das Gras, erdet euch, trefft selber Entscheidungen, geht eigene Wege. Die müssen nicht immer unbequem sein, die dürfen auch bequem sein, aber...
Die dürfen auch lecker
ja,
sein.
Ja, was weiß ich.
Also, ja, um beim Gras also, zu bleiben... Ess mal so ein Gänseblümchen, wenn du schon mal da drauf rumtatscht oder ein Löwenzahn.
Ja, Wildblumensalat.
Der Traum, also so lecker.
Ja.
Hammer.
Mm. Ja, und wie gesagt, es ist so, weiß ich nicht, also wenn ich irgendwas Neues lernen will, bin ich nur noch damit beschäftigt, mir irgendwie 20 Tutorials reinzupfeifen. Also, ich sag mal so, ein Dartspieler ist nicht gut geworden, weil der sich die Physik des perfekten Wurfes ausgerechnet hat, sondern der ist gut geworden, weil er einfach 8000 Mal mit einem beschissenen Pfeil auf eine beschissene Scheibe geworfen hat. Und dann irgendwann verstanden hat, wie er seinen Arm führen muss. Und das kann man mit so vielen Sachen im Leben machen. Mach das bitte. Bitte, bitte, bitte. Das ist so, wie ich sage, du kannst eine Gruppentherapie vorher doof finden, aber geh wenigstens einmal hin. Und wenn du es dann immer noch doof findest, ja, okay. Macht nichts. Und versuch's vielleicht in 5 Jahren nochmal. Check einfach, ob du dich selbst vielleicht verändert hast. Es gibt heutzutage, ich mache Dinge heutzutage, da hätte ich vor 5 Jahren gesagt, im Leben nicht.
Wie heißt es so schön, da wo dein...
Ich habe vor 4 Jahren angefangen, mit einem Baum zu reden.
Gibt's auch so einen schönen Satz, da wo dein größter Widerstand ist, ist dein größtes Potenzial.
Ja. Wie gesagt, hättest du mir 2021 erzählt, oder wir können auch 2022 sagen, vor August, dass ich irgendwann in einem Wald stehe, die Hand auf eine große, stämmige Eiche lege und mit diesem Baum, beziehungsweise respektive mit meiner Tochter rede, hätte ich gesagt, ich denke nicht. Und zwar nicht, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass meine Tochter sterben könnte eines Tages. Also nicht, weil ich nicht davon ausgegangen bin, also nicht, weil ich ausgeschlossen habe, dass sie einmal sterben wird und vielleicht auch vor mir, auch wenn das natürlich jedes Eltern hofft. Aber in erster Linie habe ich es ausgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich rede doch nicht mit dem Baum. Ne? Weißt du Bescheid? Und da könnte ich bestimmt noch andere Anekdoten erzählen. Ich weiß nicht, Adriane, erzähl du mal, wo hättest du vielleicht vor 5 Jahren gesagt, im Leben nicht?
Naja, dieses Buch auf jeden Fall im Leben nicht, ne? Dass ich irgendwie sowas mal tue, das auf jeden Fall im Leben nicht.
Guck mal, das ist einfach passiert, weil du es zugelassen hast.
Genau. Und auch einfach.
Und ich finde aber auch, wenn man dir so zuhört, dann versteht man auch wieder so abstrakte Linien aus Papier kommen. Also, wenn ich das mal so völlig wertfrei sagen darf, weil ich diesen Austausch bisher sehr genieße und sehr angenehm finde. Und ich auch stark dafür bin, wenn ich jetzt mal so aufs Zeiteisen gucke, dass das nicht der letzte Austausch von unserem Podcast war, weil da ist auch ganz, ganz viel Raum, auch wichtiges Wort heute, Raum. Ich finde einfach, wenn man dich so kennenlernt und dir so zuhört und dann die Geschichte zu dem Buch hört und das Buch vielleicht auch sieht und vielleicht auch selber benutzt, das deckt sich halt. Und das ist doch eigentlich etwas Schönes, wenn man das als Mensch schafft, sein Wesen da auch reinzubringen. Mhm. Und dann Wiedererkennungswert zu haben. Also sicherlich würde ich nicht das Buch aufschreiben und sagen, jo, das ist eine klassische Adriane, so gut kenne ich dich denn nicht. Aber wenn ich das jetzt so, was ich von dir kenne, was ich weiß, und wenn ich das damit übereinander lege, sage ich, jo, das passt, das matcht, das ist cool. Das ist authentisch.
Mhm. Ja, und es ist auch für die Menschen, ne? Also Kunst ist ja für die anderen ganz wichtig. Also es ist so, es macht uns aus. Ne? Und wir, eigentlich sind wir das ja alle. Ne? Wir sind alle Erschaffer und SchöpferInnen und ErschafferInnen und in welcher Form auch.
Ja, und Kunst kann halt vielfältig sein.
Ja, aber es ist ja nicht nur Kunst. Also im Prinzip kann das ganze Leben, ist ja eine reine Kreativität. Ne? Also es ist ja wurscht, womit man sich beschäftigt. Nur wir denken, also klar, die Kunst oder sozusagen die Hand, aus der ja als erstes auch irgendwie erschaffen wird als Kind und sowas, das ist ja so ein Ursprung ist da von uns so drin. Ne? Und ich meine, das ist in uns allen angelegt und auch da. Ne? Deswegen kann das auch jeder.
Ja. Bei manchen ist es halt nur natürliche Begabung. Da kommt das direkt so. Und bei anderen muss es halt gefördert werden. Und fördern heißt ja nicht immer, und das verstehen auch viele falsch, dass es trainiert werden muss oder so, sondern, also, anders gesagt, wenn Menschen das Wort Training hören, denken sie immer, da ist etwas, da ist jemand, der gibt dir eine Übung, die machst du nach und dann wirst du besser, so Fußball, Sportarten, wie auch immer. Aber fördern und Training kann auch bedeuten, dass wenn du als Kind einfach gerne malst, dass man dir das zum einen nicht verbietet und dass deine Eltern vielleicht sogar so cool sind und dir jeden Tag, egal wie schlimm der Tag ist, eine Stunde einräumen, dass du malen kannst, damit du dieses Talent fördern kannst. Und dann sind wir wieder bei unserem Begriff des Tages, Raum. Mhm. Da wird ein Raum geschaffen, der wird angeboten und der wird von den Eltern gehalten. Und das ist auch immer was, um nochmal kurz zum Kinderkontext zu kommen. Ich habe es selber noch nicht testen dürfen, weil Mats ist erst 16 Monate alt. Aber ich habe es gelesen und gehört und ich werde versuchen, es zu beherzigen. Ich weiß nicht mehr, welches Lebensjahr es ist. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin der Meinung, es ist irgendwas 10, 11, 12, 13 oder so. Bis dahin sollst du deine Kinder so viel testen und machen lassen, wie es geht. Im Bereich Hobbys, Sportarten, was auch immer. Weil es gibt die sogenannte Neoplastizität des Gehirns. Und das ist quasi die Fähigkeit, neue Bereiche im Hirn zu entwickeln, zu erschließen und auszubauen. Und ab diesem Break-Even-Point, 10, 11, 12, 13, wie gesagt, nagelt mich nicht fest, nimmt das ab. Mhm. Und wenn es immer heißt, dass Lernen im Alter schwer wird und im jungen Alter leichter ist, dann ist das kein blöder Spruch, sondern dann baut das genau darauf auf. Unsere Neoplastizität ist im hohen Alter oder im höheren Alter so sehr rückläufig, dass es uns halt schwerfällt, neue Dinge zu erlernen, wie nochmal ein Studium nebenbei, eine neue Sprache lernen oder. Und deswegen ist auch dieses lebenslange Lernen so wichtig, weil das sorgt dafür, dass diese Rückläufigkeit der Neoplastizität halt, die kann nicht aufgehalten werden, aber sie kann verlangsamt werden, wie das ja auch bei Demenz und so der Fall ist, wenn du dich lang genug förderst und so weiter, außer du bist halt hart genetisch vorbelastet. Und deswegen lasst eure Kinder machen, lasst eure Kinder versuchen, sofern ihr die Möglichkeiten habt, und da rede ich jetzt nicht vom Finanziellen oder so, sondern vor allem erstmal von Fürsorge, von Zeit, gebt diesen Raum und fördert eure Kinder, indem ihr diesen Raum gebt. Mhm. Denn die Kinder sind unsere Gestalter von morgen, das ist einfach so.
Das stimmt. Und gleichwohl, um das Beispiel nochmal aufzubringen, ich bin so seit 2 Jahren im Chor. Ich habe einfach mal gedacht, ach, ich muss mal irgendwie was anderes auch mal machen, so. Was ich, ne, gutes Beispiel einfach, wie du gerade gesagt hast. Und ich bin ja immer wieder, also ich bin da nur 2 Stunden in der Woche und ich bin immer wieder völlig überrascht, wie schnell es möglich ist zu lernen, also Lieder zu lernen, sich zu erinnern, überhaupt auch einfach Fähigkeiten zu lernen, die du nur einmal die Woche machst, ist beeindruckend. Also deswegen widerspreche ich dir da so ein bisschen, weil es geht auch irgendwie in fortgeschrittenen Alter, ist der Lernprozess ist ein ewiger, unendender Weg tatsächlich.
Und nein, da widersprichst du mir nicht. Ich habe ja nur gesagt, das Lernen wird schwerer.
Ja, aber das glaube ich nicht. Das ist eine Annahme. Es ist eine Annahme zu meinen, es ist etwas schwer, weil man alt ist. Das wird uns eingeredet. Also, wer sagt das? Wer sagt das in deiner Welt? Dass, also, sagst du das zu dir selber auch? Würdest du das von dir selber behaupten? Wollen? Schiebe ich mal hinterher.
Ja, ich glaube, entscheidend ist, wie man es formuliert. Ich glaube, wir müssen diese Aussage von mir präzise formulieren. Und wenn ich sage, es ist schwerer, dann meine ich damit, es ist wahrscheinlich unter Umständen langwieriger. Also im Sinne von,
ja, ich hab das schon
wo
verstanden.
Das kleine Kind, also wo das kleine Kind halt irgendeinen sportlichen Ablauf in einem Tag verinnerlicht hat, braucht der 50-Jährige, die 50-Jährige vielleicht 2-3 Tage, um den Ablauf zu verinnerlichen.
Ja.
Sie wird ihn trotzdem lernen, außer Frage. Sie wird ihn wahrscheinlich auch genauso gut meistern können. Aber sie braucht halt diese Person braucht 3 Tage statt 1 Tag. Und ich glaube, das ist dem geschuldet. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass lebenslanges Lernen, wenn du dabei bleibst, dann wird es diesen Prozess negativ beeinflussen, dass der halt nicht so schnell voranschreitet, wodurch du länger lernfähig bleibst, leistungsfähig bleibst und
und trainiert halt.
Ich glaube, wenn jemand sich zum Beispiel so mit 30 ausruht und 20 Jahre lang nur so sein Ding macht mit dem, was er zu dem Zeitpunkt kann und nur so 1-2 Sachen dazu nimmt, die er so im täglichen Gebrauch, also ich sag mal, da kommt eine neue Word-Version raus und der lernt halt, wo die neue Taste ist oder so. Das sind so Sachen, das zähle ich nicht als Lernen. und dann versucht er mit 50 nach 20 Jahren auf einmal doch nochmal irgendwie was richtig Neues zu lernen, obwohl der das 20 Jahre lang nicht gemacht hat, irgendwie sich was Neues anzunehmen. Ich glaube, dann wird es halt schon härter.
Ja, wobei das auch so ein bisschen klingt nach Labor, weil es ist ja unmöglich, nicht zu lernen. Also.
Nein, aber es ist ja immer die Frage, ob du quasi bewusst aktiv lernst oder ob du unterschwellig lernst.
Ja.
Also nehmen wir mal die Bedienung eines technischen Geräts, so ein Smartphone. Du kriegst das zu Anfang in die Hand gedrückt, du weißt, wie man anruft, du weißt, wie man eine Nachricht schreibt und dann lernst du ja unterbewusst, weil du lädst dir dann mal hier eine App, du lädst dir da eine App, du wirst schneller im Schreiben und so weiter, aber du schreibst ja nicht jeden Tag eine Nachricht mit dem Ziel, ich will schneller schreiben können, sondern das ergibt sich einfach aus dem Prozess so, weißt du?
Mhm.
Und also wenn ich vom Lernen rede und wegen dem Labor, was du gerade sagst, meine ich halt so bewusstes Lernen, wie ich entscheide mich dann nach, also ich habe bis zum 30. Lebensjahr, weiß ich nicht, mein Studium durchgeknallt und so weiter und dann mache ich einfach 20 Jahre nichts, außer das, was im Alltäglichen drin ist und mit 50 sage ich dann, jetzt mache ich meinen Master und ich glaube, dieser Master wird dir mit 50 schwerer fallen, als wenn du halt direkt mit 30 weitergemacht hättest, weil du einfach im Flow bist und weil du einfach kognitiv wahrscheinlich noch leistungsfähiger bist, einfach, dass es schneller geht, so. Du brauchst dann vielleicht mit 30 deine Regelsemester und mit 50 brauchst du vielleicht ein Semester mehr oder die Masterarbeit verlangt dir halt sehr viel ab oder.
Hm.
Aber ich finde das schön, ich mag Menschen, die kritisch hinterfragen.
Na, oder einfach weitere Perspektiven reinbringen, ne? Also, ist ja nicht.
Ja, deswegen sind wir auch hier.
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Guti, was noch?
Wunderschön.
Kommen wir zur Musik.
Ja, was ich hab noch?
Lust, mit dir zu tanzen.
Ja, genau. Also ich würde jetzt tatsächlich, ich habe noch 2 Attentate auf dich vor, genau. Das eine ist der Song der Woche. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, ob wir Song der Woche nennen. Ich bin schon seit 1,5 Stunden mit mir am Hadern, ob das hier eine Montagsfolge oder ob das eine Donnerstagsfolge ist. Aber ich würde sagen, fast aufgrund der Abstraktheit und aufgrund des Produktes, das wir hier auch irgendwie platzieren oder aufgrund des Raumes, den wir hier platzieren, der völlig ungeahnte Möglichkeiten für Sternkind, Eltern, Betroffene und so weiter eröffnet, ist es eigentlich fast eine Leuchtfeuerfolge. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht mal ein Song der Woche, sondern es ist einfach ein Song.
Oder Songs.
Der sich aber gerne in die Liste der Songs der Woche platzieren darf. Aber auf jeden Fall habe ich Adriane als Gast gebeten und das ist das erste Mal, dass das hier einem Gast zuteil wird, weil wir seitdem wir das machen noch keinen Gast hatten, dass sie sich mal Gedanken macht, so welchen Song sie euch gerne empfehlen möchte und vielleicht mit einem kurzen Ausflug, warum, wieso, weshalb.
Mhm. Also das ist von Danny L. Hall, der ist eigentlich bekannt als Producer und der macht auch selber Musik, ist eher so elektronisch.
Ja.
Und das Lied heißt Island und dann in Klammern da da da. Und es ist so ein bisschen
sehr eingängig.
Es ist ohne Text. Es ist ein Akkordeon, was da spielt. Also es ist irgendwie total wirr, das Lied. Es macht erstmal so völlig so Räume aus 90er Jahre Techno-Rave Sound so ein bisschen auf, wenn man sich so erinnert an die Zeit. Und dann gibt es halt dieses Akkordeon und es ist so absurd einerseits, aber es macht gleichzeitig so ein ganz lebendiges, ja, so ganz tolles Lebensgefühl und man will einfach nur sein, also man will einfach nur durch die Räume tanzen. Also es ist auf jeden Fall, es ist irgendwie sehr schräg und sehr cool. Das ist gerade.
Aber es ist für dich, wenn ich das so raushöre, so ein bisschen so treibend.
Ja, treibend und es macht.
Also so, es treibt dich gewissermaßen und es pusht dich.
Genau, es macht voll Laune, ne, so richtig. Das ist so ein positives, so ein absolutes positives Lied, ne, was so einfach nur so nach vorne geht, so würde ich es beschreiben. Hast du es gefunden?
Welchem Musikstil gehört Danny L. Hall an? Oh. Dem Dance-Pop der 90er Jahre und Tanz, den der Millennials wie Gabba beeinflusst ist, den Hyper-Pop-Stil und fand seinen Weg in den Mainstream.
Ja, wenn er Mainstream ist, also ja, als Producer auf jeden Fall.
Und ja gut, das ist ja aber auch die Frage dessen, was so als Mainstream definiert
genau,
wird.
Genau,
so.
Genau. Aber prinzipiell passt
aber
das.
Aber ich weiß
schon
gar nicht, also ich google mal, genau. Was hat der. Ach, guck mal, der hat ja auch was mit Dua Lipa
genau,
gemacht.
Genau, ja, der ist schon recht bekannt, als Producer halt, ne? Und da macht er dann auch selber Musik. Und ja, dieses Lied ist einfach der Knaller. Muss ich erstmal gleich reinziehen.
Ja, krass. Also ich bin ja auch immer wieder begeistert hinsichtlich der Leute, die ich hier dann dadurch kennenlernen darf. Ich meine, er hat ein Album gemacht, das hieß Harlecore. Das ist auch witzig. Also ich muss den hier gerade mal so ein bisschen nebenbei reinlesen. Erzähl gerne noch ein bisschen was zu der Musik. Ich möchte da gerne noch ein bisschen Hintergrundinfos liefern.
Oh, ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so viel aus. Also ich weiß nur, dass...
Oh, Charlie XCX, die kennt man auch.
Genau, genau. Also wie gesagt, das sind die ganzen Producer-Sachen. Und der ist auch von der Oklu. Ist auch eine ganz, ganz tolle Sängerin. Also Mega-Songs auch. Der Hammer, Hammer-Stimme auch so. Und die sind miteinander sehr connected. Und deswegen...
Ja, vor allem... Weißt du, was ich gerade sehe? Der hat hier 2022 als Co-Producer bei einem Liam Gallagher-Song gearbeitet.
Genau, wie gesagt. Das ist
also Liam Gallagher, für alle, die jetzt gerade da draußen nicht so deep into music sind, das ist einer der beiden Gallagher-Brüder von Oasis. Und da ist sicherlich jedem von euch Wonderwall bekannt.
Genau.
Auf der anderen Seite arbeitet er dann für Skrillex, also der Typ ist ja, und okay, bei Dua Lipa hat er anscheinend sehr viel geschrieben, da hat er anscheinend ein ganzes Album gemacht und Dua Lipa ist ja nur auch nicht gerade unerfolgreich, Oklu, genau, haben wir hier auch, Olli Alexander kenne ich jetzt nicht, Lexi Liu sagt mir auch irgendwas, ja krass, ja. Also spannend, also ich finde es immer spannend, so Leute, die auch selbst erfolgreich sind, dass die sich dann aber so im Producing halt finden, so mehr im Background, weil die gar nicht so in der Front stehen wollen. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall mal reinhören, gleich auch mal einen Spaziergang. Mhm. Für euch findet ihr den Link natürlich in den Shownotes und in der Playlist, die auch verlinkt ist. Und dann hätte ich noch mal eine abschließende Frage. Du hast vorhin gesagt, als du das Buch erschaffen hast, ist dir auch der Name deiner Tochter bewusst geworden, in den Sinn, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte, eingefallen ist mir zu plump. Also eingefallen ist so wie, ich hatte eine Idee. Mhm. Oder vielleicht hat dir auch eine Stimme den Namen geflüstert, I don't know, und auch wieder nicht despektierlich gemeint. An der Stelle aber meine Frage, ob wir den Namen wissen dürfen, weil wenn ja, würde ich den gerne für die Widmung der heutigen Folge übernehmen wollen.
Sehr gerne. Sie heißt Saleh. S-A-L-E-H. Aber ich glaube, da ist noch ein Akzent. Was ist das denn?
Degu.
Ja.
Graf. Circonflex.
Nee, Circonflex ist es nicht. Warte mal.
Nee, Circonflex ist ja das Dachle.
Genau.
Das Dachle.
Genau.
Auf der Oder schwimmt kein Graf.
So, also ich spiegelverkehrt. Saleh. Also zum H hin offen oben.
Warte mal, zum H hin offen. Also von links unten nach rechts
genau.
Oben.
Genau.
Wir machen hier noch Rechtschreibkunde, ihr merkt das.
Genau, Begriffe lernen wir auch noch.
Warte mal. Akzent. Wie schreibt man das denn?
Akzent.
D. Ü. Akzent Aigu. Das ist ein.
Tigü, meinst du?
Accent da, französische Accent Akzente.
Accent aigu oder Accent
Graf? Das ist ein Accent aigu.
Ah ja.
Der Accent Graf ist der von oben genau. Links nach unten okay. Rechts. Und ich habe mir diese Eselsbrücke aus dem französischen Unterricht habe ich nie vergessen, weil das französische Wort für oder heißt ja U, O-U. Und da ist auch so ein Viech drauf. Und das ist nämlich ein Accent aigu, weil der Merksatz war, auf der Oder schwimmt kein Graf.
Ah, ach, das ist gut.
Ja.
Das ist sehr gut.
Hilft mir zwar heute nicht mehr, weil ich spreche kein Französisch und ich schreibe es auch nicht, aber es hat mich einfach nicht verlassen.
Guck mal,
das kommt gleich nach Arthur et un Perroquet.
Das ist heute gut angewendet.
Ne? Arthur et un Perroquet.
Ja. Genau.
Je voudrais une baguette.
Mhm. S'il vous plaît.
Ja. Mon ami, mon amour, mon chéri. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. So, jetzt haben wir es aber
jetzt
auch durch.
Jetzt hast du auch wirklich alle gesagt, ne?
Ja, alles breit geschlagen. Nee, schön. Dann widmen die Folge heute Salé. Mhm. Das freut mich sehr.
Nochmal, nochmal die Frage dann vielleicht, es war ja keine Frage, aber weil du gesagt hast, wie ist mir das eingeflüstert worden oder so, es ist tatsächlich ein...
Doch, es war eine Frage. Genau, eine offene Frage.
Es ist erfüllt worden. Also ich habe einen Wind gespürt, eine Weite gespürt, irgendwie sowas Wüstiges, irgendwie auch ein Pferd, keine Ahnung. Also es war irgendwie so viel Bewegung und dann ist dieser Name gekommen. Und witzigerweise hatte ich den dann mal gegoogelt, weil ich wusste gar nicht, ob es diesen Namen gibt überhaupt. Und es gibt tatsächlich im orientalischen Raum gibt's den Namen, der wird nur ein bisschen anders geschrieben, ich glaube ohne Akzent. Und es ist ein männlicher Name.
Also ich sehe gerade hier, es gibt Saliha, Saleha, Salea, Salea, Salihe.
Genau, und Saleh ist irgendwie ein männlicher Name. Also so wie ich das...
Ja, aber Saliha, Saleha geht ins Arabische und ist die Fromme, die Rechtschaffene oder den Regeln der Religion entsprechend.
Genau. Aber die ist es ja nicht, ist ja die Saleh. Aber wer sagt auch, also weißt du, das ist ja auch immer so interessant, wo hören irgendwie Namen irgendwie für die Menschen auf, ne? Ob es jetzt männlich, weiblich.
Also seitdem das irgendwann in den 2000ern anfing, dass irgendwelche Promis ihre Kinder nach Städten benannt haben.
Oder Planeten.
Ja.
Genau, von daher ist alles möglich. Ne?
Kannst du dir vorstellen, in den USA gab es eine Familie, die wollten ihr Kind Adolf nennen und die Bäckerei hat dann zu irgendeinem Geburtstag, der besonders gewesen wäre oder war, gesagt, dass sie diesen Kuchen nicht backen.
Aha. Naja, kann passieren, ne?
Ja. Ja. Sally, Nachname. Nee, aber du hast es erfüllt. Mhm. Ja, okay, cool. Mhm. Jetzt die Frage, auch da sage ich wieder, ich meine das tatsächlich ernst, weil das Ding ist, wenn man mich in dem Kontext nicht kennt, könnte man meinen, ich mache mich lustig, ist aber nicht. Direkt als Ganzes oder Buchstabe für Buchstabe?
Wie als Ganzes? Was meinst du jetzt?
Na, also war das so, du hast diesen Wind gespürt und dann war das so Saleh? Oder haben sich erst die Buchstaben so nach und nach in so eine Reihe begeben?
Ich habe es gehört eher. Also als ob der Wind okay. Das gesagt hat, sozusagen. Und dann habe ich es
okay,
einfach...
Okay, es war ein zusammenhängender Laut.
Genau, genau. Und so habe ich es gehört.
Okay.
So habe ich es gehört. So habe ich es dann auch geschrieben, wie ich es gehört habe.
Okay.
Und es hat sich richtig angefühlt, als ich es gesehen habe. Weißt du, was ich meine?
Ja, das glaube ich. Also du hast quasi was gehört, was gespürt. Dann hast du es danach zu Papier gebracht und hast so gedacht, so wie man das als bildende Künstlerin hat, das entspricht dem, was ich gespürt und gefühlt habe.
Genau, das ist die bildliche Form davon, genau. Mhm.
Ja.
Mhm. Genau, ja. So war das.
Wenn ich jetzt sage, gib dem Kind einen Namen, dann ist das doppeldeutig, aber es ist ja manchmal so.
Es war nicht mal so, dass ich danach gefragt habe oder irgendwie sowas. Das ist dann einfach so entstanden, weil... Ich habe ja diese Zeichnung gemacht.
Ja, das erinnert mich aber tatsächlich so ein bisschen an die Geschichte, wie Lus Name zustande kam. Es war ja so, Nicole war ja nach der Entbindung im OP zur Ausschabung. Und ich war dann unten bei meiner Mama und habe mich da trösten lassen, beziehungsweise über die Runden bringen lassen, damit ich nicht völlig durchdrehe. Und dann bin ich nach oben zu ihr, als sie wieder da war, also im Kreissaal, also aufgewacht war. Und dann gucken wir uns an und ich sag so, Luisa, und sie sagt so, Lilly. Und das war irgendwie auch so besonders, dass wir da beide uns Namen überlegt haben, die beide mit L anfingen, dieselbe, die ungefähr eine ähnliche Länge haben, und die auch noch zusammen harmonieren, Luisa, Lilly, so. Das war auch krass, das war einfach völlig unabhängig voneinander. Und so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor, so.
Ja, schön. Total schön.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, schöner wird es nicht von den Geschichten her. Doch, es würde wahrscheinlich schöner werden,
Ja,
aber.
aber für heute ist es schön genug.
Genau, es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie ich immer so schön sage. Es war mir ein Fest.
Danke mir auch. Dankeschön für die Einladung.
Es rundet so ein bisschen meinen Tag ab. Der Tag hier war so vom blauen Himmel Sonnenschein geprägt. Was ich total liebe, wir haben so ein, zwei Bäume im Garten, die blühen so schön, ja, fast schon so rosa im Frühling. Und das liebe ich immer, genauso wie ich es liebe. Und das finde ich immer so schade. Wir haben einen Kirschbaum im Garten. Und Kirschbäume sind ja immer in der Blühphase oder in der Frühblühphase, wenn sie einmal kurz aufgehen, sind sie ja so richtig schön knallweiß. Und dann verlieren sie ja all die Blätter, dann werden es grüne Blätter mit roten Kirschen. Und von mir aus könnte dieser Kirschbaum das ganze Jahr über weiß bleiben. Ich liebe diesen Anblick so, so sehr.
Wunderschön,
Es
ja.
hat was Beruhigendes. Und ja, deswegen, es rundet meinen Tag ab. Wie ich schon sagte, ich bin auf jeden Fall bereit für eine Folge 2, weil da war so viel drin und es hat mir so eine Freude bereitet. Wie gesagt, ich habe hier das ein oder andere Mal grinsend gesessen, während ich dir gelauscht habe. Einfach weil ich's auch so cool fand, so du hast ja natürlich so ein bisschen Dinge erzählt, die vielleicht dem einen oder anderen, ich will nicht sagen Angst machen, aber die für den einen oder anderen doch schon sehr fremd sind und sehr weit weg sind. Aber du hast das mit so einer gelassenen Überzeugung gemacht, dass man, das kam einfach authentisch rüber. Man nimmt dir das ab, du erzählst ja nicht irgendwas, was du dir so warte. Sekte-mäßig so reingeblasen hast, sondern das ist einfach so dein Lebensentwurf, den verfolgst du und das möchtest du weitergeben und das ist einfach rübergekommen. Das fand ich sehr, sehr schön und ich glaube, das kann das Leben von vielen, auch von mir, noch bereichern. Einfach mal so ein bisschen die Sicht von dem Greifbaren zu lösen und sich auch so ein bisschen dem Ungreifbaren zu öffnen. Und wie du schon sagtest, es ist ja nicht mal spirituell stellenweise, sondern es ist teilweise einfach Physik. Es sind Gesetzmäßigkeiten der Masse, der Energie. Es ist ja nun mal so, dass es Fakt, Energie verschwindet nicht, Energie wird immer umgewandelt. Das ist ja so wie wenn ich mein Wasser koche. Das ist ja eine Bewegungsenergie im Wasser, die in Wärme gewandelt wird. Und das ist so ein einfaches Beispiel. Das lässt sich auf so viele Bereiche des Lebens übertragen. Und ja, ich glaube, wir tun alle daran gut, manchmal eine gewisse Distanz einzunehmen und eine gewisse Abstraktion zuzulassen und auch wirklich vielleicht auch manchmal selbst aktiv zu abstrahieren. Ich glaube, das ist, Kinder sind da sehr, sehr gut drin. Also ich glaube, jeder, der kleine Kinder hatte oder mit ihnen zu tun hat, im beruflichen Kontext, wie auch immer, der stellt das jeden Tag fest. Die sind einfach so kreativ und die sind so, die abstrahieren so viel teilweise. Also ich meine, das fängt ja schon damit an, dass Mats, er hat eine kleine Figur von der Eiskönigin, von dem Rentier, von Sven, und die setzt er vorne in das Müllauto und fährt dann mit dem Müllauto umher. Das ist so banal, aber es ist eine Abstraktion. Weil in der normalen Welt würden wir kein Rentier sehen, das ein Müllauto fährt. Und wenn das passiert, dann weiß ich, das ist nicht gut. Also, dann habe ich irgendwas vergessen oder irgendwas zu viel genommen.
Oder zu viel KI-Videos geguckt.
Ja. Jedenfalls, das möchte ich euch einfach noch als Appell mitgeben. Und wir geben euch dafür dann irgendwann demnächst zeitnah auch nochmal ein bisschen mehr Input, abstrakt zu denken. Und ich habe es Adriane schon angekündigt, bevor ich euch jetzt entlasse, in Richtung Wochenende, wenn das hier eine Leuchtfeuer-Donnerstagsfolge ist, Würde ich sagen, gehören Adriane die Schlussworte, so wie ich das immer mit meinen Gästen mache. Selbst Nicole hat immer die Schlussworte, obwohl sie Dauergast ist. Ich wünsche euch alles Gute, habt viele liebe Menschen um euch rum, passt immer auf euch auf und seid abstrakt.
Meine letzten Schlussworte, uiuiui, jetzt wird's bunt. Abstrakt, was ist abstrakt? Was meinst du damit? Also um jetzt nochmal das zu, weil es ist ja auch sehr abstrakt, das Abstrakte. Und
also ich glaube, abstrakt ist alles das, was keiner bekannten Norm oder Konvention folgt oder dem, was Menschen für das, was wir auch schon kritisiert haben, normal halten. Mhm. Also irgendwie, ich versuche mal an einem einfachen Beispiel. Ein Rechteck hat 4 Seiten und die sind gerade. So. Und was ist denn, wenn ich jetzt sage, ich mache nicht 4 Seiten, die einer geraden Linie entsprechen, sondern ich mache 4 Seiten, die aus Wellenlinien bestehen. Mhm. Und trotzdem sage ich, es ist gewissermaßen ein Rechteck. Mhm. Es ist jetzt nicht im physikalischen Sinne ein Rechteck, weil es hat keine 90-Grad-Ecken oder so. Aber ich sage, das ist ein Rechteck. Und dann ist das eine gewisse Abstraktion. Und das ist für mich so ein einfaches Beispiel von abstrakt.
Mhm. Ja.
Muss alles erklärbar sein, was wir machen. Muss alles belegbar sein durch irgendwelche Normen, Wissenschaften, Naturwissenschaften oder durch irgendwelche Gesetzmäßigkeiten? Nein.
Nein, muss es nicht. Nee.
Weil für das, was du da erschaffen hast in dem Buch, für diese Form, die gibt es ja so nicht. Da sagst du ja nicht, ich habe mich hier in einem Fundus an Formen bedient, sondern du hast da einfach Linien zusammengeschmissen und hast geguckt, was wird daraus.
Nee, es war anders. Also das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Meine Hand ist den Linien des Jenseits gefolgt. Vielleicht so, weil meine Hand wusste ja auch nicht, wo es lang geht. Oder wenn das Papier der unendliche Bildraum ist, ne? Dann weißt du ja auch nicht, in wie vielen Ebenen du diesen Bildraum irgendwie erzeugen kannst oder sehen kannst. Und das ist tatsächlich auch das Schöne daran, an Zeichnung oder überhaupt an einem Bild, das auf Linien basiert, dass es halt einfach so unendliche Möglichkeiten gibt und unendliche Ergebnisse und dementsprechend immer wieder auch neue Perspektiven darauf, ob wir morgen drauf schauen, heute oder in 20 Jahren. Das ist doch irgendwie das Tolle, dass selbst die Bilder, die ewig irgendwie erscheinen, sich verändern. Amen. Das war jetzt ein Unendlichkeit.
Das Wort von zum Sonntag am Donnerstag.
Genau. Yes. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
In diesem Sinne, bis ganz bald.
Genau.
Es war mir ein Fest. Ciao, genau. Ciao.
Danke. Ciao.
So, das war's für heute bei Sternenwege. Ich hoffe, dass du noch was für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe erreichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.